Jetzt geht's gleich los, ne? Dann hole ich mir noch ein Kaltgetränk und dann. Servus, liebe Hörerschaft da draußen im Stream und an die Leute, die wieder eingeschalten haben über die Podcatcher. Hier ist eine neue Episode von Two Dogs.
One Head.
Mit dem lieben Carsten aus Magdeburg.
Das sagst du jetzt jedes Mal, ne? Ja, den lieben Martin aus Braunschweig, hallo.
Na gut, wir hatten auch schon mal den unscharfen Carsten aus Magdeburg, ne? Den. Okay. Das hat sich auch nicht geändert, weil du einfach zu faul bist, mal eine neue Webcam zu kaufen.
So, daher kommt der unscharfe. Okay.
Könntest du ja mal machen. So. Wir unterhalten uns hier ja regelmäßig über alles Mögliche, was Musiker interessiert, Recording-Technik, Instrumente, interviewen Bands und alles, was dazugehört. Und heute ist das Thema alles, was dazugehört. Ne? Und zwar haben wir den Kelvin Spalleck, spricht man das so aus?
Ja, ist richtig.
Den Kelvin Spalleck dabei, der ist von der Band If Words Collide und hat ein Cover-Art-Design, kann man das Studio nennen? Weiß ich noch nicht. Wird er uns gleich erzählen. Und wie das heißt, wird er auch erzählen, weil ich das nicht aussprechen kann. Hallo, Kelvin. Schwierige Einleitung. Hallo, Kelvin. Grüß dich.
Ahoi. Schön, dass ich hier bin.
Ja, finde ich auch schön, dass du da bist. Vor allen Dingen finde ich es cool, du bist ja auf uns zugekommen, hast gesagt, Mensch, ich habe hier ein Thema, das interessiert vielleicht auch eure Hörer, wollen wir da nicht mal in eurem Podcast drüber schnacken? Finde ich geil. Danke, dass du auf uns zugekommen bist.
Ja, immer gerne, weil mich interessiert das schon seit Ewigkeiten und im Grunde dachte ich mir, wenn es mich interessiert, seit ich im Grunde mit Metal angefangen habe, dann gibt es da draußen bestimmt noch zig Leute mehr, die das vielleicht auch im Minimum interessant finden.
Okay, habt ihr schon verraten jetzt, während ich kurz hier noch Sachen gemacht habe, worum es grob heute gehen soll?
Ja, so halb. Ich würde erstmal kurz den Kelvin sich noch weiter vorstellen lassen. Und zwar, du bist Bassist.
Darf ich? Oder was?
Ja, du bist Bassist, so. Habe ich.
Ja, hab ich alles gehört. Klar. Ich bin Bassist bei Fords Collide und mache deren Art Design, will ich es mal nennen. Also nicht nur Cover, sondern auch alles, was so Plakate, Schriftarten etc., alles so drumherum eben. Das mache ich eben, seit wir die Band im Grunde gegründet haben und mache ich im Grunde schon auch viel länger. Nur jetzt hatte ich dann wirklich erstmalig wirklich die Gelegenheit dazu, das Ganze auch so zu machen, dass es eben an die Öffentlichkeit kommt. Und seitdem mache ich das eben auch für verschiedene andere Bands, zum Beispiel Broken Skull, für deren neues Album, was sie ja gerade aufgenommen haben. Ich bin mir nicht gerade sicher, ob sie schon fertig sind. Das musst du mir wahrscheinlich beantworten, Carsten. Für die habe ich das Cover bzw. das komplette Artwork designt oder auch für Shorty Media aus Braunschweig, eben solche Dinge und mache das eben ganz gerne. Habe mir jetzt heute auch notgedrungen, weil ich dachte, eigentlich bräuchte mal so eine Seite dazu. Auf Facebook habe ich mir die Seite Sürsche Design erstellt, Sau-Irse geschrieben. Und da werde ich jetzt hoffentlich regelmäßig auch mal anderes posten. Also so alle möglichen Bilder und so weiter, was ich zeichne, was ich designe etc. Und heute will ich ein bisschen so über das Allgemeine reden und eben auch, wie ich das Ganze angehe.
Super. Wie lange gibt es World Collide schon?
Seit 2016. Also fast 2 Jahre haben wir jetzt mittlerweile auf dem Buckel.
Mhm. Ihr seid zu dritt unterwegs, Standard, Schlagzeug, Bass, Gitarre.
Ja, genau. Und ich bin Bassist, ich bin der unmusikalischste Part, also.
Sag das nicht, die Leute glauben das.
Ja, ist doch sowieso schon ein Klischee. Der Bass hat nur 2 Töne, Brumm und Schnarr.
Jetzt kann ich das nicht. Das ist und Schlackerlacker. Sehr schön. Wie bist du zum Bassspielen gekommen?
Ich war früher mal Gitarrist.
So fangen die besten Bassergeschichten an.
Das ist Klischee.
Ja, Jeff Walker von Carcass hat das auch mal in einem Interview gesagt. Jeder gute Bassist war früher mal ein gescheiterter Gitarrist.
Gescheitert. Genau, wir wollen eine Band gründen, wir haben 3 Gitarristen. Am schlechtesten spielt er mit Bassisten.
Irgendwer muss den Bass übernehmen. Ja, und in dem Fall, ich meine, ich habe gerne Gitarre gespielt, aber ich war halt wirklich auch, das muss ich selber sagen, ich war halt nicht so sonderlich gut. Und der Bass ist halt eher meins, weil es halt auch viel... Es hat mehr Wumms. Und er hat nur 2 Töne.
Und einer muss ihn spielen, ansonsten klingt's einfach dünn.
Ja, irgendwer muss es machen.
Wie würdest du euer Genre beschreiben von If Worlds Collide?
Boah, Schwer zu sagen. Also ich würde sagen, es ist halt so eine Mischung zwischen ganz klassischem Heavy Metal mit ein paar Hardrock-Elementen und sowas, aber eben auch in neueren Sachen so ein paar Metalcore-Einflüsse mit drin. Also immer noch klaren Gesang und sowas, aber eben ab und an mal ein Breakdown dazwischen oder auch mehr progressive Gitarrenläufe. Also wir wollten uns da nicht festlegen und ich weiß, das sagt jede Band, aber man kann das schwer einordnen.
Das ist auch gut so. Ja, genau. Nehmt auch gerade Mucke auf, ne?
Ja, genau. Wir haben jetzt selber aufgenommen und das bei Carsten in die Wiesenberg Studios zum Mastern gegeben. Und zwar für unser erstes Album, was wir noch nicht wissen, wann es tatsächlich erscheint, aber es wird irgendwann erscheinen. Wir haben jetzt vor einem Jahr unsere erste EP released. Too Easy heißt das ganze Stück. Dafür habe ich das Cover-Design gemacht. Ich kann sie ja mal ganz kurz in die Kamera halten. Hier wäre das gute Stück.
Ja, so, die habe ich schon mal gesehen.
Und dafür habe ich eben das... Dadurch kam ich eben so mehr oder weniger zu der ganzen Sache mit Coverdesign und so weiter, dass ich ja auch gemerkt habe, es macht mir halt auch wirklich viel Spaß. Und ich bin Bassist, also muss ich praktisch versuchen, mich noch irgendwie anders zu profilieren, wenn ich sowieso da schon nur mit dem Vierseiter stehe.
Nee, ist ja wirklich so. Jeder in der Band hat ja auch neben dem Instrument, das er spielt, meistens noch seinen fixen Job. Einer kümmert sich um die Medienpräsenz oder um die Homepage. Dann macht einer, keine Ahnung, Bandkasse, schleppt die Gigs ran oder so. Und einer macht halt vielleicht auch die künstlerischen Teile mit den Covers und den Arts. Ja.
Genau. Ja.
Also du hast nicht nur die Cover sozusagen gemacht, auch euer Bandlogo nehme ich an.
Ja, genau, dieses Flügellogo nenne ich es immer gerne.
Ja, genau, ja, gut. Und was mir bei deinen Covers so aufgefallen ist, dass die so einen, auch natürlich irgendwie schon einen Stil haben, der sich irgendwo wiederentdecken lässt, immer wieder. Das ist schon so eine Art, weiß ich nicht, moderne Comiczeichnung irgendwie.
Ja, könnte man sagen, denn tatsächlich wurde am meisten beeinflusst durch das Comic Watchmen von Alan Gibson, war damals der Zeichner und hat eben diese starke Kontrastierung so eingeführt. Das Ganze eben, obwohl diese Geschichte so erwachsen war, wirklich die Farben so knallig gemacht und es ist halt mein Lieblingscomic und dementsprechend hat mich das eben, ob bewusst oder unterbewusst, einfach beeinflusst und ich zeichne gerne in diesem übertriebenen Stil. Ich mag auch gerne den Stil der 80er sehr gerne, weil ich weiß nicht, ist halt so ein kleines Fable von mir und so fügt sich das halt, finde ich, sehr gut zusammen, weil mein gesamter Stil halt so mehr oder weniger darauf aufbaut.
Ja, und jetzt mal Butter bei der Fische, also holst du da wirklich die Buntstifte raus? Oder, weiß ich nicht, macht das der Bleistift und die Farben werden dann im Computer dann noch bearbeitet? Oder wie funktioniert sowas? Ich kann mir sowas überhaupt gar nicht vorstellen.
Das mache ich ganz immer absolut unterschiedlich, weil ich immer nie weiß, wo ich überhaupt enden werde, wenn ich ein Cover anfange. Also wenn viele Designer behaupten von Anfang an, sie haben einen Plan bei dem, was sie machen. Und ich weiß nicht, ob es bei denen wirklich so ist, aber bei mir ist es also absolut gar nicht so. Ich fange an, ich habe irgendwie eine Grundidee und die will ich irgendwie umsetzen. Und meist fange ich dann tatsächlich mit einer Skizze an. Und wenn ich finde, dass die Skizze schon gut genug aussieht, dann scanne ich die ein und zeichne die am PC nochmal nach. Also das meiste, was ich mache, ist wirklich, dass ich es zuerst in Schwarz-Weiß normal zeichne mit Bleistift oder manchmal auch im Filzstift, wenn es mal wirklich sehr dicke Linien sein sollen. Und das Ganze eben am PC mit Photoshop koloriere.
Ah, okay. Okay.
Oder eben auch wie bei Broken Skulls Cover, was ich jetzt denen gemacht habe, was leider noch nicht öffentlich ist und dementsprechend darf ich auch leider noch gar nicht sagen, was drauf ist. Aber das ist eben ein Echtbild. Ein Echtbild und das habe ich aus verschiedenen echten Bildern eben zusammengefügt. Also auch ganz normale Photoshop-Arbeit da praktisch.
Ach so, okay, da hast du quasi keine Zeichnung abgelegt.
Nee, das war tatsächlich, ist halt wirklich ein realistisches Bild, möchte ich sagen. Das wollten sie gerne so haben und das habe ich denen gemacht. Ich habe da mein Bestes gegeben und sie fanden es scheinbar gut. Sie können mir gerne dafür nachher einen auf Deckel geben, wenn ich jetzt sage, dass sie es gut fanden. Aber ja, es scheint ihnen gefallen zu haben und mal schauen, es wird ja bald bekannt gegeben. Ich darf nur noch nicht sagen, wann.
Da hast du ja schon genau die beiden Kapitel angerissen, zu denen ich auch jede Menge Fragen hätte. Und zwar, klar, man kann ja, es gibt ja diverse Portale, wo man legal Bilder erwerben kann, die auch zur freien Verfügung sind. Da muss man ja ganz genau aufpassen, wie die deklariert sind. Da gibt es ja zur freien persönlichen Verwendung. Und wenn, dann gibt es aber auch noch die Deklaration, dass damit auch Tatsache wirklich Geld gemacht werden darf. Also dass dieses Bild dafür verwendet werden darf, auch für kommerzielle Zwecke.
Ja, genau. Da gibt es ja verschiedene Lizenzen und das gängigste ist halt, was die meisten benutzen, Stock, diese Stockfotos aus, oh, ich weiß gar nicht, wie die Seite heißt, Campstock oder so. Ich persönlich benutze sie nicht, weil mir das auch persönlich ein bisschen zu teuer ist. Es gibt eine Menge Alternativen, was diese freien Bilder angeht. Da muss man halt weitaus länger suchen und hat auch nicht so eine große Auswahl, aber mit etwas Glück kommt man dann noch schnell genug zum Ziel.
Genau, und dann kann man sich ja, ich sag mal, in Anführungszeichen diese Bilder zusammenklauben. Ne, macht man natürlich nicht, sondern man achtet natürlich darauf, dass die frei zugänglich sind oder dass man die Rechte dafür erworben hat. Und dann kann man die natürlich im Photoshop und ähnliche Sachen anordnen, bearbeiten, heller, dunkel, Farben, Kontraste ineinander schieben und alles.
Genau, das Problem ist ja, wenn man sich verschiedene Fotos aussucht, die eben verschiedene Einzelteile des Ganzen darstellen sollen, haben die am Ende eben, wie du schon sagtest, nicht den gleichen Kontrast, sie haben nicht die gleiche Farbsättigung. Es sieht halt alles irgendwie aus wie eine Bildcollage von einem 10-Jährigen, der in der 4. Klasse im Kunstunterricht eine 3 kriegen will. Und deswegen, das ist der eigentliche Job, wo es dann tatsächlich anfängt, wenn man wirklich mit echten Sachen machen will. Man muss das Ganze nachbearbeiten. Haut man da jetzt, man passt die Farben an, haut man da Nebel drüber, um das Ganze noch ein bisschen besser einzubetten. Weicht man die Ränder an, damit es sich vielleicht ein bisschen besser einfügt. Das Ganze muss man eben austesten, wie es dann zusammen wirkt. Und das ist im Grunde die ganze Kunst, wenn man wirklich Grafikdesign mit realistischen Bildern macht, mit diesen Creative Commons Bildern sind es ja meist.
Und diese Nachbearbeitung, wenn du jetzt quasi also eine Zeichnung hast und die nachbearbeiten willst, ziehst du dann die Linien mit einem virtuellen Bleistift dann nochmal nach oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, mit so einem Zeichentablet meistens. Also manchmal mache ich es auch, wenn die Linien sowieso schon hart sind, mache ich es mit dem Mauszeiger. Und es gibt ja bestimmte Tools, mit denen kann man eben diese Linien direkt gerade ziehen. Aber ansonsten zeichne ich es mit dem Zeichenpad dann nach. Wenn es eingescannt ist, ist das auch überhaupt kein Problem. Und man kann natürlich auch direkt mit diesem Zeichenpad daran malen, aber es ist halt so eine schwierige Sache da mit dem Umdenken. Also
Das Zeichenpad ist jetzt, sage ich mal, so ein Stück Plastik. Dafür hast du dann noch einen speziellen Stift und darauf malst du dann rum und das überträgt dir gleich auf dem Bildschirm, ähnlich wie eine Maus.
Ja, genau, das ist ungefähr so groß und das ist eben auch die Schwierigkeit mit diesem Übertragen, weil es eben weitaus kleiner ist als der Bildschirm, den du eigentlich siehst. Mhm. Und ja, deswegen, ich zeichne es ganz gerne immer vor und zeichne es dann nochmal nach. Es ist zwar mehr Arbeit, aber so bin ich weitaus sicherer dabei und sieht am Ende besser aus.
Also viel Photoshop-Arbeit.
Ja. Also jede Menge, meist bis zu 8 Stunden am Tag, wenn ich mich wirklich mal festgebissen habe und das Ganze mache.
Ja, Photoshop ist so auch so der Flex unter den Winkelschleifern, ne? Was Bildbearbeitung angeht.
Ja, kann man sagen, das ist das gängigste Werkzeug. Einfach, weil es sich halt auch auf dem Markt etabliert hat.
Ja, ja.
Boah, dann muss man es ja auch richtig auf dem Kasten haben. Ne? Ich meine, Carsten, du behauptest ja auch von dir, jeden Knopf in Cubase zu kennen. Wenn man jetzt richtig tief in dieses Cover-Art-Design einsteigt, dann muss man ja auch in Photoshop richtig fit sein. Da gibt es ja auch mehr als nur 3 Knöpfe.
Ich denke mal, um das vorwegzunehmen, ich vermute mal, jeden Knopf muss man nicht kennen. Man muss auch nicht jeden Drehregler auf seinem Mischpult kennen. Aber die man halt benutzt, die sollte man kennen, oder? Die zu der Arbeit passen, die man macht. Photoshop kann so viel und man braucht immer nur die Spitze des Eisberges für seine persönliche Arbeit. Nehme ich mal so an.
Mitunter, ja. Also ich würde da jetzt eine Redewendung aus dem juristischen Bereich benutzen. Man braucht gar nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo es steht. Wenn ich irgendeine neue Technik anwenden will, dann weiß ich halt, wo ich diese Technik finden kann und mit welchen Tools ich diese Technik vielleicht auch noch meinen eigenen Stil aufdrücken kann.
Ist das ähnlich wie im Audio? Das beste Handbuch ist immer noch YouTube?
Ja, kann man tatsächlich sagen. Also ich habe vieles damals auch schon, als ich angefangen habe, das war irgendwann, da war ich 14, wenn man bedenkt, ich bin jetzt 21, da habe ich damals angefangen über YouTube-Tutorials, damals in der Schule, in der Computer-AG, haben wir mit GIMP rumgebastelt und daraus, das war halt eben für mich so der Anfang und da mit lernt man halt am meisten. Halt auch ein bisschen Learning by Doing eben.
Mhm. Also es gibt auch schon andere Programme, ja, wenn du GIMP sagst, aber GIMP hat alles nicht so diesen Anspruch von
Ich sag's mal so, wenn man gut ist, kann man mit GIMP haargenau das gleiche machen wie mit Photoshop, weil es ist im Grunde eine kostenlose Version von Photoshop, würde ich sagen, deswegen wird die immer gerne in Schulen benutzt,
okay.
Weil es eben, es hat ähnliche Tools, es hat sogar viele gleiche Tools wie Photoshop, aber es ist halt kostenlos, es ist aber auch weitaus umständlicher. Also mit Photoshop kann man auf Anhieb, auf dem Sprung wirklich mehr machen, als wenn man jetzt in GIMP, jetzt wirklich nur ein Vergleich, der so wahrscheinlich nicht mal stimmt. Wenn du in GIMP oder wenn du in Photoshop für etwas 5 Schritte brauchst, brauchst du in GIMP dafür mindestens 10.
Okay.
So könnte man das sagen. Also grob runtergebrochen.
Und also hast du dir das wirklich am Photoshop selbst das meiste selber beigebracht oder halt wirklich über YouTube oder wo kamen da so die viele durch ausprobieren oder wo kommt es her?
Das meiste habe ich eben von damals von GIMP übernommen, als ich dann von GIMP auf Photoshop übergestiegen bin. Habe ich das Ganze, die meisten viele Tools sind ja ähnlich und den Rest habe ich mir halt tatsächlich auch über YouTube-Tutorials erschlossen und die ganz grobe Praxis, also die ganz grobe Theorie vom Beginn an, die habe ich halt damals tatsächlich in der Informatik AG in der Schule gelernt und ich glaube es fast selber nicht, dass ich gerade sage, dass ich etwas in der Schule gelernt habe. Aber so ja, ein bisschen.
Aber Informatikunterricht, da kann man schon mal was lernen.
Ja, okay. Auch wenn es keine richtige Informatik war. Ich bin damals rangegangen, ey geil, jetzt lernst du Computersprachen und sowas. Und dann haben wir Bildbearbeitung gelernt.
Achso, wir haben Counter-Strike gespielt, hey.
Das haben wir auch.
sag mal, kannst du da einen YouTube-Kanal speziellen empfehlen oder landest du immer woanders, wenn du irgendeine spezielle Funktion suchst oder irgendwas machst?
Ich lande immer woanders. Also ich würde jetzt tatsächlich gern ein paar Beispiele nennen, aber ich lande wirklich immer woanders, weil ich gucke mir im Grunde auch 3 Tutorials, würde ich mir von dem gleichen angucken, wenn ich die Praxis halt bei 3 verschiedenen sehen will und mir auch vollkommen sicher dabei sein will. Man kann auch viel tatsächlich nicht nur über YouTube lernen, sondern eben auch über, es gibt auch schriftliche Internet-Tutorials, würde ich manchmal sogar empfehlen, weil ist halt, man kann da in seiner eigenen Geschwindigkeit machen. Klar, bei YouTube-Videos kann man pausieren, aber mancher Schritt geht dann halt trotzdem zu schnell.
Ich habe mir mal deine Facebook-Seite hier mal aufgemacht.
Ja, nicht wundern, die habe ich heute erst erstellt, da ist besser nur ein Bild drauf.
Okay, ich zeig dir mal im Stream. Aber das Coole ist, was Facebook mal wieder drauf hat, da läuft der Livestream auch so mit. Das ist ja ganz nett. Also das ist deine Seite hier. Du hast es ja vorhin schon ausgesprochen. Ich glaube, ich kriege das nicht hin.
Syrische.
Okay, wofür steht denn das? Sag mal.
Oder ist das ist irisch-gälisch für Freiheit. Ich dachte, das ist ganz cool und das ist nicht so. Ich hätte normalerweise einen viel klischeehafteren Namen genommen, sowas wie Crimson Design oder Black Flag Design. Aber ich fand das Wort einfach schön und habe es deswegen dann einfach genommen.
Hat ja auch nicht jeder. Also ich könnte mir vorstellen, dass Crimson Design eventuell schon vergeben ist irgendwo.
Das dachte ich mir dann auch irgendwie.
Ja, man soll heute aufpassen, ne?
Ja. Sehr gut. Ja, und das hebt gerade noch ein Bild drauf, das habe ich damals, ich weiß nicht, ob du das zeigen kannst, das habe ich damals für eine Freundin zum Geburtstag gezeichnet. Hier an dieser Stelle nochmal Gruß an Sasa.
Das ist Tschernobyl-Bild hier, ja?
Ja, genau. Das habe ich ihr auf dem T-Shirt. Also erst gezeichnet und dann auf ein T-Shirt drucken lassen. Das ist halt so eins meiner Lieblingsbilder, weil da fand ich wirklich, das hat halt so einen gewissen morbiden Stil, der gefällt mir persönlich halt mitunter am besten.
Mhm. Ja, es ist praktisch dieses eine Detail, diese Gasmaske, dass das Ganze rausreißt aus der Realität oder Normalität, die alle anderen Menschen kennen eigentlich. Das
genau.
Das ist ganz cool, ja.
Danke. Sag mal, hattest du die EP von Broken Skull? Oder den Sky selber, hattest du den auch gemalt? Oder ist das von den Jungs selbst?
Der ist nicht von mir. Ich glaube, das ist, also schlag mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, das ist von dem dritten Designer noch irgendwie, also von dem irgendwen, der das mal für die gemacht hat. Ich persönlich war es nicht. Ich habe die Jungs damals noch gar nicht so sehr gekannt. Ich habe die ja wirklich erst richtig kennengelernt. Also Leon kenne ich schon seit Ewigkeiten, weil wir damals am Julianum zusammen waren. Mhm. Ich glaube, in irgendeinem Kurs waren wir zusammen da, weiß aber nicht mehr welcher. Und die anderen kannte ich eben damals noch nicht so und das hat erst angefangen, nachdem ich bei FOS Collide eingestiegen bin, weil wir dann halt auch viel mehr mit Broken Skull gemacht haben.
Ah, okay.
Aber, ach, ja, genau, jetzt weiß ich auch wieder, wie sie damals drauf gekommen sind, mich zu fragen. Genau, ich glaube, durch Leon war das. Leon hatte mich nämlich tatsächlich gefragt, ob ich das übernehmen würde, weil ich damals für die Partei, also die Satirepartei, immer die Plakate entworfen habe für die Partei Helmstedt.
Ach was?
Ach so?
Ja, die sind eigentlich fast alle von mir.
Okay.
Ist ja irre.
Wie läuft denn
das? Das heißt, du bist auch Parteimitglied, oder?
Kriegst du dann irgendwie ein genaues Thema? Wir wollen das und das darstellen mit dem und dem Spruch, oder?
Denkst
du dir das komplette Paket aus?
Ich habe mir das dann halt einfach so ausgedacht. Also ich habe in der Titanic irgendwann mal den Spruch gelesen, der nordische Glauben öffnet dir Tür und Tor, also T-Y-R und T-H-O-R geschrieben. Und dann habe ich daraus einfach ein Plakat gemacht mit dem Marvel-Tor, der ein Bierglas in der Hand hält. So, das schnappt man halt irgendwie so ein bisschen auf. So was Größenwahnsinniges wie Weltraumbahnhof für Helmstedt. Da wollte ich halt einfach ein bisschen mit Photoshop rumexperimentieren.
Helmstedt, der Weltraumbahnhof. Das Tor zur Welt.
Ja, um mal die Schulden richtig in die Höhe zu treiben.
Ja, wird wenigstens noch vor dem Berliner Flughafen fertig, ne, wenn wir heute noch anfangen.
Ja, wenn wir den ersten Stein legen.
Das heißt, du bist richtig Mitglied bei die Partei?
Nicht mehr. Aber früher war ich tatsächlich mal dabei. Da bin ich dann halt irgendwann ausgestiegen.
Ja, die sind doch irgendwann mal, als wir in Hannover waren, Martin, sind die auch da rumgezogen, ne? Das war kurz vor der Wahl.
Ja, wir hatten gerade einen Club-Gig und sind sie dann vor unserem Club, haben sie rumgegammelt und wollten noch Aufkleber verteilen.
Ja, ich muss ehrlich sagen, also es war eine witzige Zeit, weil es halt, es war halt einfach durchgängig witzig. Es war halt zwar keine ernsthafte Politik, aber man konnte sich wenigstens über alles und jeden lustig machen. Man hat sich irgendwie in so einer besser gestellten Rolle gesehen, indem man auf alles andere rumgehackt hat.
Also ich finde es teilweise beachtlich, mit wie viel Witz der Sonneborn es hinkriegt, auf Missstände in der Politik einfach aufmerksam zu machen. Also das finde ich ja, genau. Schon beachtlich, finde ich gut.
Das hat mich damals auch sehr beeindruckt.
Finde ich witzig, und ich finde auch, dass das mit dazugehört. Ich finde das wichtig, dass das einer macht.
Mhm. Ja. Guck mir auch heute immer noch gerne die Videos von dem an, wenn er was aus dem Europaparlament streamt.
Hast du so spezielle Grafik oder gibt es in der Grafik irgendwie jetzt speziell, was diese Albumdesigns angeht, gibt es da irgendwie, ich weiß nicht, also so Stile, die man wirklich benennen kann irgendwie? Weiß nicht, das ist der Manhattan-Stil, das ist dunkel mit Lichtern, keine Ahnung, und deine Comic-Art, die du, sag ich mal, da gerne machst. Gibt es da so gewisse, ja, weiß nicht, Genres oder so, wo man unterwegs ist?
Ist schwer, das so direkt auf Albumcover anzuwenden. Also es gibt natürlich diese ganz normalen künstlerischen Genres, sowas wie Expressionismus etc. Und vieles davon findet sich halt auch gerade im Metal in vielen Covern wieder. Da würde ich dann später nochmal drauf eingehen oder dann, wenn ihr dazu überleiten wollt. Und zwar hat sich eben auch das Coverdesign im Metal über die Jahre stark verändert und es lässt sich schon anhand von Zeiträumen und auch verschiedenen Genres eben so eine klare Linie erkennen. Gerade wenn man sich heutige Metalcore-Alben im Vergleich zu wirklich frühen normalen Metal-Alben anguckt, dann ist da ein riesengroßer Sprung drin, was die Art und Weise angeht und wie das Ganze präsentiert wird. Und da gibt's halt so ein paar Vertreter, die halt für die ganze Metal-Szene, ich würde schon fast sagen, stellvertretend sind, beziehungsweise für diese verschiedenen Subgenres.
Also gibt es wirklich Alben, die mit der Zeit oder die sich wirklich vom Design her ähneln und so immer weiter oder weiterentwickeln? Oder es gibt einen, der mal was ganz anderes macht und alle anderen orientieren sich dann die ganze Zeit daran?
Ich denke, das ist schwer auszumachen, an welchem Punkt sich das tatsächlich ändert. Also wenn man sich jetzt viele Cover aus den 80er Jahren anguckt von vielen normalen Heavy-Metal-Bands und Power-Metal-Bands oder True-Metal-Bands, wenn ich jetzt mal Manowar benennen will, dann ist da halt eine klare Linie drin. Das sind immer meist Ölfarben, es ist meist diese fast schon übertriebene Martialität da drin, ne? Und es sieht halt vom Stil her sehr, sehr gleich aus. Das ist halt auch ein Teil, ist halt auch teilweise deswegen so, weil damals eben noch nicht die Möglichkeiten zur Verfügung standen wie heute. Damals gab es keinen Photoshop, damals wurde alles noch selbst gemalt und dementsprechend hat man sich dann halt eben auch Künstler gesucht, die das eben auch so malen, wie man es haben will. Und mit Photoshop da schnell was zusammenkleistern, das war da einfach nicht. Heute sieht es dagegen schon wieder anders aus. Man sieht immer mehr echte Bilder, die aber im Grunde auch nur Photoshop-Collagen sind, eben weil wir diese Möglichkeiten haben.
Kann man sich kaum vorstellen, wie sie das dann früher gemacht haben. Das muss ja wirklich offen auf dem Blatt Papier oder auf der Leinwand irgendwie fertig gemalt worden sein und ich weiß nicht,
also
fotografieren als oder wie sollte das da?
Als Anekdote kann ich dann Cover nennen, das habe ich selber hier mehr oder weniger mitbereitet. Ich kann dir das mal kurz rüberschicken, wenn du willst. Moment, wie kann ich, warte, ich schicke es dir bei Facebook.
Denn
und zwar...
Für die Offline-Hörer, dann werden wir es halt einfach verlinken, nicht wahr, Martin?
Auf jeden Fall.
Also ich habe hier jetzt im Stream ganz groß das Iron Maiden-Cover von The Number of the Beast.
Ganz genau, das ist ein absolut klassisches Beispiel dafür, wie eben Coverdesign in den 80er Jahren war. Es war eben diese vielen Ölfarben, das Ganze sieht halt tatsächlich sehr gut gemalt aus, also nicht irgendwie wirklich eine Skizze oder sowas, sondern ist halt wirklich schon ein Gemälde und es wurde tatsächlich damals auch schon auf Leinwand gemalt und damals ist beim Einkopieren nämlich was schiefgegangen und das halte ich jetzt mal kurz in die Kamera, nämlich die haben das damals schon einkopiert, wie, weiß ich nicht, jedenfalls haben sich die Farben dabei geändert und deswegen war die Originale von dieser Number of the Beast, sah die nämlich so aus, falls man das so erkennen kann, mit einem extrem starken Blaustich. Sowas so, ist damals halt ja, eben durch die fehlende Technik hervorgerufen
worden. Das würde heute. Das Weiß eigentlich jetzt blau, ja, was man sonst so sieht.
Genau, das ist die Farben. Das gleiche war zum Beispiel bei Metallica's Ride the Lightning. Das wurde damals, da ich glaube 1000 Stück gibt es davon, die statt diesem blauen mit dem elektrischen Stuhl eben so eine grüne Prägung haben, statt diesem Blau. Weil es eben damals noch nicht die Technik war, mit der man heute arbeiten kann und es damals eben schwieriger war, das Ganze einzuscannen.
Ist ja irre. Verrückt. Und das hast du jetzt gezeichnet, ja?
Ja, absolut. Nein, der gute Mann, der das gezeichnet hat, hat fast alle Iron Maiden Cover gezeichnet und zwar hieß der Derek Riggs. Der hat auch immer irgendwo und es ist selbst für mich schwer, das zu finden, wo ich ein riesen Iron Maiden Fan bin und die Cover alleine so häufig angeguckt habe, hat er in jedem Cover seine Initialien eingebaut. Hm. Und wenn man ganz genau sucht, kann man die tatsächlich auch überall finden.
Das ist eigentlich schlecht, ja.
Aber das machen die Künstler ja häufig, das sehe ich auch bei vielen anderen Alben, auch bei Blind Guardian und Co. Und die haben ja auch damals zumindest in dem alten Stil noch sehr viele, auch teilweise sehr quietschbunte Albencover gehabt. Das war ja eine Zeit lang auch sehr in, dass die wirklich quietschbunt waren.
Ja, das war gerade so in den 80ern unglaublich populär. Also umso knalliger, umso besser. Das ist auch
sticht natürlich ins Auge, ne? Das ist
genau. Das ist halt auch dadurch hervorgerufen. Heutzutage kann man sich den Luxus leisten, die Cover vielleicht ein bisschen dezenter zu gestalten, weil man eben viele Hörer über Streaming erreicht. Spotify, iTunes, das ist halt heute eine Größe, die ist nicht mehr wegzudenken vom Markt. Damals war das aber noch nicht so. Die Leute sind in den Plattenladen gegangen, haben sich die Cover angeguckt. Und haben danach entschieden, was sie kaufen. Und so sind eben neuere und unbekanntere Bands eben populärer geworden, indem sie wirklich auffällige Farben über ihr Cover transportiert haben.
Mhm. Und also heute geht es auch eher hin zu einfarbigen, wo das Bild dann auch eher so in sich stimmig harmonisch ist, habe ich das Gefühl, geht es eher so hin.
Es gibt ja
genau,
auch. Ich kenne ja auch so ganz simple Covers, ich weiß nicht, Metallica, das genannte Black Album,
ja, genau.
Oder von den bei den Beatles, da war es das Weiße, glaube ich.
Genau, das White Album.
White Album, genau. Da gab es auch eine Anekdote zu, wo wir gesagt haben, meine Eltern haben so viel geraucht, ich dachte, die Beatles haben ein gelbes Album. Nee, ich habe auch von Deep Purple habe ich ja auch eine Scheibe. Die ist halt einfach nur gelb und da steht einfach nur Deep Purple drauf, ne? Das war's.
Ja, also dieses Schlichte, das konnten sich gerade größere Bands halt erlauben. Die Beatles waren damals halt schon unglaublich bekannt, als sie das Weiße Album rausgebracht haben. Metallica waren damals direkt nach der And Justice for All, waren halt eine etablierte Größe im Metal. Die konnten sich das auch erlauben. Und die Purple, da brauchen wir gar nicht anfangen. Die sind seit den 70ern unglaublich berühmt. Also es gibt eben Bands, die wirklich damit eben so ein bisschen auch was Künstlerisches ausdrücken wollen und da möchte ich jetzt bitte nicht drauf festgenagelt werden, weil ich weiß auch nicht, was bei einem simpel weißen Bild künstlerisch sein soll, aber tatsächlich dadurch irgendwas ausdrücken wollten und
das Ding,
sich das eben auch erlauben konnten.
Das Ding musste halt raus.
Ja, oder so, Zeitdruck, Grafik hat sich nicht mehr richtig hingekriegt.
Wenn du jetzt so wie in den 80ern Jahren sagst, hier ist überall quietschbunt und dann stellst du halt ein schwarzes oder ein monotonfarbenes Album dazwischen, das könnte natürlich beim Durchschauen der Regale auch sofort ins Auge stechen und wieder auffallen. Also es kann auch ein Verkaufsargument gewesen sein, dass man sagt, ich möchte jetzt mich hier von der Masse abheben, ich möchte mal was ganz anderes machen.
Vielleicht. Ja, das sticht natürlich dann auch sehr stark heraus. Und generell, mittlerweile kommt es mir persönlich so vor, als wäre die verschiedene Covergestaltung, die man ja hat, als wäre das auch genreabhängig. Du hast jedes Mal, wenn du ein anderes Genre siehst, hast du mehr oder weniger einen anderen Archetypus an Cover. Eben wenn du diesen klassischen Heavy Metal hast, eben dieses viele Farben oder generell auch sehr fantasievoll gezeichnete oder gemalte meist sogar, gemalte Bilder. Währenddessen du zum Beispiel, wenn man nur ein bisschen weiter springt, zur Ära des Thrash Metal, dann hat man zwar immer noch starke Farben, aber man hat eben auch schon weitaus brutalere Bilder. Also die sind nicht mehr so fantasievoll. Sie haben meist einen leicht militärischen Anstrich. Da brauche ich jetzt nur Master of Puppets von Metallica nennen. Agent Orange von Sodom. Oh, das kann ich eigentlich mal kurz schicken. Das ist halt für mich so ein bisschen typisch für Thrash Metal. Wo man eben wirklich dieses Militärische hat und das Ganze eben noch ein bisschen brutaler gestalten will. Und das Ganze zieht sich eben sofort, umso brutaler die Genres mehr oder weniger versucht haben zu werden, umso brutaler wurde auch die Covergestaltung. Das gipfelte dann irgendwann in Cannibal Corpse Covern, die wirklich den Bogen so weit überspannt haben, aber das Ganze eben auch als Verkaufsargument nutzen konnten. Durch die Indizierung in Deutschland gerade eben, dass diese Cover auf den Index geflogen sind, hat das natürlich noch weitaus mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen und die hier erst so richtig populär gemacht.
Ja, krasses Thema auch hier von Sodom, Agent Orange, das war doch im Vietnamkrieg irgendwie so eine Chemiewaffe, ne?
Die sie so genannt genau, haben. Das war ein Entlaubungsmittel, was im Grunde, da die Vietcong sich ja in den Urwäldern versteckt haben, sollte es die Bäume ja im Grunde freimachen. Also entlauben, hat allerdings den Nachteil gehabt, dass er bei Ungeborenen, dieses Agent Orange hat bei Ungeborenen Gendefekte und Fehlbildungen hervorgerufen. Also ist echt ein krasses Thema und Sodom haben sich dem Ganzen eben angenommen. Ob das jetzt so stilvoll war, wie sie es gemacht haben, sei mal dahingestellt, aber ich finde es eigentlich relativ passend mit dieser Militärmetapher, dass das Ganze mehr oder weniger, es wirkt dieses Orange sticht hervor, aber gleichzeitig ist dieses Orange auch noch das Innere von einem Flug, so einem Transporthubschrauber. Also ist schon eins der besseren Cover, würde ich sagen, von Sodom. Die haben schon weitaus schlechtere, wenn ich jetzt so an Tapping the Vein oder sowas denke.
Okay. Und das ist auch tatsächlich so gezeichnet, ja?
Ja, gut. Ja, das ist also gemalt. Das ist wirklich auch wieder auf Leinwand gemalt.
Irre, ja. Wahnsinn.
Ja, was könnte ich. Also, wo ich auch ganz viele verschiedene Arten gesehen habe, ist zum Beispiel in einem Grindcore. Grindcore ist auch ein. Ich liebe dieses Genre einfach, weil es Krach ist. Und eins der ersten Grindcore-Alben war ja dieses hier, was ich dir jetzt auch mal rüberschicke. Und zwar Scum von Napalm Death. Und da ist nämlich noch eine große Verbindung. Das ist nämlich auch eine nette Anekdote. Dieses Cover hat nämlich der Bassist Jeff Walker von Carcass gemalt. Also im Grunde die beiden größten oder beziehungsweise mal einflussreichsten Grindcore-Bands haben sich im Grunde gegenseitig unterstützt, dass der eine für die anderen ein Cover gemacht hat. Und das Cover ist sowohl brutal, als auch, da merkt man, es ging weiter in die Richtung der 90er schon, ist sehr sozialkritisch, indem man eben unter diesem Schädelhaufen hat, hier, diese vielen Firmenlogos hat. Also man sieht schon, das Ganze ist eben sehr links angehaucht, wie das bei Napalm Death sowieso immer so ist. Und hat eben so viele versteckte kleine Botschaften in dieses Cover gebracht.
Ja, man merkt auch die ganz normalen Bezeichnungen sind da irgendwie scheinbar mit eingebaut. So ist wie IBM.
Genau, wahrscheinlich diese Firmenlogos.
Oder weiß ich gar nicht, ob das jetzt, das gehört wahrscheinlich gar nicht dazu, zu der Scheibe. Das ist halt wirklich versteckt, das McDonald's-Symbol und.
Nee, doch, das gehört tatsächlich zu der Scheibe dazu. Das ist mit drauf. Ich habe die hier, ich kann die auch gerne nochmal
in die Kamera halten. Es kann ja auch sein, dass die, sag ich mal, bewusst jetzt den Aufschrift, der Aufschrift vom Label, sag ich mal, da einfach mit eingearbeitet haben. Nee, aber die wollen wirklich halt irgendwelche Marken da wild mit unterbringen.
Ja, genau. Mhm. Also diese ganzen großen Firmen haben sie
sich daraus geprägt. Cola habe ich da entdeckt, Exxon ist da.
Ja, McDonald's, Nestle sieht man auch ganz klein. Mhm. Ja, General Motors ist auch mit drin. Also ist schon eine Menge drin versteckt und man kann, umso länger sich man dieses Cover eben anguckt, umso mehr entdeckt man halt eben. Und da ging es dann halt schon wieder in die Richtung der Bleistiftskizzen, gerade in diesem mehr punkigeren, ja, ich weiß gar nicht, ob man Grindcore als Metal bezeichnen kann, aber es hat sich ja halt mehr oder weniger so eingefügt, in diesem punkigeren Metal-Bereich, in diesem mehr sozialkritischen, da hat sich das Ganze eben dann auch ein bisschen aufgeweicht, dass man nicht mehr auf so krasse Cover setzen musste, dass man nicht mehr so sich so viel, also ich will nicht sagen Mühe gegeben hat, aber es ist halt schon schneller, es sieht halt ein bisschen aus wie dahingerotzt, aber gerade das macht diesen Charme auch aus.
Ja, der Leon hat im Chat eben noch gepostet, passend zu den wenig farbenen Covers von Dire Straits hat er noch das Making Movies. Das ist einfach nur rot mit einem blauen Streifen an der Seite. Auch nicht schlecht.
Ja, gut. Ja. Halt, ja, so größere Bands können sich halt sowas erlauben. Rammstein hat ja auch schon mal sowas, wo sie, ich weiß gar nicht, Reise war es nicht. Ich weiß gar nicht. Irgendeins, was war einfach nur orange mit zwei weißen Streifen. Also größere Bands können sich das schon erlauben, aber kleinere
Reise
Bands müssen damals noch achten, irgendwie aufzufallen.
Ja, Rammstein Reise war auf jeden Fall sehr orange, aber da war, glaube ich, ein Schiff oder so mit abgebildet.
Nee, das war rosenrot.
Das Schiff war rosenrot, ja.
Das Schiff war, glaube ich, rosenrot. Und Reise war, glaube ich, sehr orange.
Ah, du hast recht, genau. Das ist hier. Was? Flugrekorder nicht öffnen? Ist ja geil. Ja, ist das Reise, genau. Das ist. Ich halte das hier mal in die Kamera.
Ja, genau.
Ja. Aber das.
Flugrekorder nicht öffnen.
Nicht schlecht. Ja, ja. Also, so ein bisschen Witz und so ist auch immer irgendwie mit dabei, ne?
Ja, hat man das öfteren mal.
Ja, Witz oder versteckte Politik oder auch offene Politik, Kritik.
Je nachdem, ich sag's immer so, das Wichtigste bei der Albumgestaltung ist im Grunde, dass sie die Musik von dem Künstler wiedergibt. Und diese symbolisiert nach außen. Klar, das Cover muss auffallen, es muss ein Blickfang sein, damit es die Leute kaufen, weil wer eine unbekannte Band nicht kennt, der entscheidet zumeist über das Cover. So habe ich sie jedenfalls in meiner Anfangszeit mit dem Metal gemacht, habe ich zig CDs gekauft, einfach weil sie geil aussahen.
Children of Bodom habe ich damals nur gekauft, weil der Sensenmann da so geil drauf aussah.
Ja, genau.
Und die hatten zum Beispiel immer sehr monotone Cover. Da war halt der Sensenmann dann in blau-schwarz drauf oder in grün-schwarz oder in rot-schwarz. Aber das Bild war immer zweifarbig gefühlt. Children of Bodom aber haben
ja,
immer,
genau,
immer zweifarbige Alben gehabt. Zumindest in ihren anfänglichen Tagen.
Das führen sie auch weiterhin fort. Und so hat sich der Sensenmann ja auch als ihr Markenzeichen mehr oder weniger herausgebildet. Also wenn man überlegt, wie viele Songs die gemacht haben, die das zum Thema haben, oder auch mein absoluter Lieblingssong von Children of Bodom, wie heißt der? Follow the Reaper?
Mhm.
Kurz entfallen. Ja, und das Wichtigste ist eben, dass es mehr oder weniger diese Musik wiedergibt. Und das schaffen halt die besten Cover, und die schlechtesten Cover tatsächlich findet man in dem Bereich. Im Metal schaffen das die Cover alle zumeist sehr gut. Klar, es gibt immer irgendwo irgendwelche Ausreißer, die halt total unterste Gurke sind. Es gibt da auch eine Facebook-Seite, irgendwie Worst Metal Cover oder sowas, sehr zu empfehlen, einfach mal ein bisschen durchscrollen. Aber die schlechtesten Cover findet man tatsächlich in der heutigen deutschen Popmusik, würde ich fast schon sagen. Und das einfach nur, weil sie immer nur das Gesicht des Künstlers abbilden. Man kann durch diese ganzen Interpreten durchgehen und man sieht immer nur das Gesicht des Künstlers, wie er nachdenklich etwas macht. Aber dieses Nachdenkliche sagt, das sagt eben nichts aus, ob der jetzt über seinen Mittag nachdenkt oder darüber, wie schlimm die Welt ist. Es transportiert einfach nicht, um was es in den Liedern wirklich geht. Und das stellt eben auch diese Inhaltslosigkeit der Lieder praktisch perfekt dar. Also perfekt in dem Grunde ist Auftrag erfüllt.
Ja, ist auch ja, aber, alles. Aber Tante Emma weiß doch, da ist die Helene Fischer drauf. Helene Fischer ist die, die ich mach. Also kaufe ich mir die CD mit der Helene Fischer. Da ist ein Bomber mit Agent Orange drauf. Das ist nicht meins.
Das ist nicht meins. Der Max hat auch eben geschrieben, die Onkels haben 92 die Alben Schwarz und Weiß. Jetzt weiß ich nicht, ob das zwei verschiedene Alben sind. Und er meinte, so sind auch die Covers. Also weiß ich nicht, ob das Album nur schwarz-weiß war oder halt das eine einfach nur schwarz und das andere weiß.
Ja, ich glaube, das waren tatsächlich zwei, aber ich weiß es nicht, weil ich bin halt, ich habe die früher habe ich mal ein paar Mal einige Onkels-Lieder gehört, weil hat, glaube ich, jeder mal. Aber so in der Diskografie von denen kenne ich mich halt so gar nicht aus.
Ich auch nicht. Kenne ich mich auch null aus. Aber danke für den Einwurf, Max. Genau.
Ja. Komm, lass uns mal eine Mucke spielen.
Das ist eine sehr gute Idee.
Ja. Also
du hast da was vorbereitet.
Wir haben gesagt, wir spielen.
Oh, Moment. Darf ich vorher noch jemanden grüßen? Ich habe es nämlich fast vergessen. Grüße gehen raus an Ann-Kathrin, die uns vielleicht aus Tansania zuhört.
Irre.
Wenn sie da gerade Internet hat. Ann-Kathrin, wenn du das hörst, denk an die 20 Kilo Elfenbein, die brauche ich für meinen neuen Bass.
Achso, ich dachte, denk an die 20 Euro, die brauche ich wieder. Aber wenn so ein bisschen Elfenbein abfällt, nee, hätte ich auch gerne was von. Ach nee, ja. Darf man nicht mit handeln, glaube ich.
Nee, ich glaube nicht.
Also okay, da du bei If Worlds Collide spielst, haben wir gesagt, spielen wir was von euch. Das ist noch nicht ganz fertig. Das liegt mehr an mir als an euch, aber
lass dir Zeit, umso besser wird's am Ende.
Also, der Master steht noch aus, aber wir haben hier schon mal was zum Reinhören. Carsten, wie heißt denn der Track?
Das ist Broken Man's Poem. Ich glaube, das Album wird das so heißen.
Ja, genau. Und es ist jetzt eine absolute Premiere, weil das haben wir wirklich noch nirgendwo gezeigt. Live haben wir den halt schon zigmal gespielt, aber deswegen wird es jetzt eine absolute Premiere.
Na dann los.
Sowas gibt's nur bei uns.
So, im Radio haben wir gelernt, man fadet immer die Solos aus.
Oh.
Wir können doch nicht alles spielen, die Leute sollen sich das ja auch noch kaufen.
Ja, aber danke dafür, dass ihr es gespielt habt.
Okay, du hast vorhin gesprochen von von speziellen Stilen bei Metalcore-Alben.
Ja, genau.
Hast du da ein paar Beispiele auf Lager?
Das gängigste ist halt eins, das schicke ich dir gleich mal rüber. Das ist ein sehr bekanntes Album von Parkway Drive und zwar eins, was die meisten sogar als das Beste von ihnen ansehen würden. Da sieht man so ganz gut, was so dem Metalcore viel ausmacht und das ist dieses fast schon minimalistische, würde ich sagen. Also man sieht, man wird nie so eine Farbpracht sehen, wie man es im Power Metal sieht, im Metalcore. Man hat da wirklich eher dieses Minimale.
Und auch ein bisschen düster jetzt in dem Beispiel auf jeden Fall.
Ja, das ist ein bisschen düster. Anderes, was ich zeigen kann, ist von... Moment, das muss ich erstmal raussuchen. Brainwash von While She Sleeps. Das ist einfach nur rot mit schwarz drauf. Das ist halt auch, wie ich finde, eine sehr schöne Komposition. Und auch realistisch. Also die meisten Sachen im Metalcore, die meisten Cover, die da gemacht werden, profitieren von der Technik, die es heute gibt. Wie es eben auch ein junges Genre ist und eben auch ein eher moderneres Genre, nutzen sie eben auch modernere Techniken, um die Cover darzustellen. Und das merkt man eben ganz stark. Also das von Parkway Drive hier, das ist, ich denke, also es lässt sich jedenfalls so fast schon herauserkennen, dass das Ganze mit dem Computer gezeichnet wurde, mit Photoshop. Das von While She Sleeps wiederum, das ist halt ein echtes Bild.
Das sieht aus, und wie abfotografiert, ja?
Also, ja, genau. Das ist vielleicht ein bisschen nachbearbeitet noch, aber ansonsten ist es einfach ein Bild abfotografiert.
Mhm, sehr irre.
Und von den heutigen Photoshop-Techniken profitieren halt viele Metalcore-Alben so. Und was, also es ist halt, man hat viele Embleme im Metalcore heute. Das ist halt auch so eine Sache, die haben sich diese Bands halt hauptsächlich angeeignet. Halt vieles, was wirklich so, ja, ich sag's mal jetzt so, Wiedererkennungswert hat. Also Metalcore-Bands haben häufig ein Emblem und dazu kommt eben dieses Simple. Auch, das führt sich halt fort im Deathcore. Im Deathcore könnte ich dann noch das Beispiel Whitechapel nennen, mit der, die haben ein Kreissägenblatt, in dem die drei Sterne von, ich weiß gar nicht, Tennessee ist es, glaube ich, weiß es gar nicht, drin sind. Und das sind halt so diese Markenzeichen, die sich gerade in den Core-Genres, also in den Metal- und Core-Genres, sehr stark herauskristallisieren.
Wenn ich mir jetzt das Bild von Caliban in dem Album Gravity zum Beispiel angucke, das ist halt einfach...
Ja, genau.
Das ist sehr simpel eigentlich, ne? Du hast so wirklich nur ein schwarzes Cover und ja, so eine Art G-Symbol, ne, für Gravity drauf.
Genau, und das alles, ist... Ne? Bei dem Künstler, der das gemacht hat, ich glaube jedenfalls, dass er es war, weil er nämlich auch schon öfters mal was für Caliban gemacht hat. Und zwar ist das der Sänger von Callejon oder Callejon oder wie man es auch immer aussprechen will. Der ist nämlich auch Designer und das merkt man. Sein Stil ist nämlich auch sehr einprägsam. Der ist nämlich extrem überladen. Also wirklich unglaublich überladen. Da kann ich nämlich nochmal schnell gucken, wo man das ganz gut sieht. Und der wird halt auch gerade hier im deutschen Metalcore häufig eingesetzt, weil eben dieser Basti heißt der, weil er eben da ist und das für die anderen Bands macht.
Oh, ich suche mir das mal.
Ah, hier habe ich eins, was ich zeigen kann. Da hat man halt, dass es stark überladen ist.
Ah, das ist von Callejon.
Genau.
Das ist auch schon ein bisschen bunter.
Mhm. Genau, aber immer noch halt düster. Und eben diesem typischen Stil.
Mhm. Carsten, hast du irgendwas im Routing verändert? Weil der Sean sagt, man hört dich explizit nicht mehr.
Ach, ja, danke für den Tipp.
Oh, ist ein Noob.
Ich bin wieder drauf.
Ich bin auch nicht so wichtig. Habe ich jetzt in die Leere gesprochen?
Nee, ihr habt man gehört, ich war kurz weg, aber ich habe auch nicht so viel gequatscht. Ich hatte mich eben gemutet, als wir eine Mucke gespielt hatten.
Ach so. Und hier bei diesem von Callejon hat man eben dieses Blitzkreuz, das ist eben deren Emblem. Und die meisten Bands im Metalcore haben halt mittlerweile irgendein Emblem, irgendein Logo, irgendwas, was Wiedererkennungswert hat.
Mhm. Das wiederholt sich dann auch von Album zu Album, oder?
Von Album zu Album. Das Blitzkreuz ist, ich glaube, bei fast allen, außer dem letzten, Fandigo war es, glaube ich, nicht mit drauf. Aber ansonsten ist es tatsächlich bei jedem Album ab dem Punkt, wo sie es eingeführt haben. Ich glaube, das war auch tatsächlich ihr Videodrom, da haben sie angefangen, das Blitzkreuz zu benutzen. Und seitdem ist es eben ihr Logo.
Ah, okay. Ja gut, man kann sich auch irgendwann mal verändern und dann halt den neuen Stil durchziehen.
Ne? Ja, genau. Ja.
Gibt es da Verwandtschaft in Hip-Hop oder sind die Dinger denn wiederum komplett anders?
Kommt drauf an. Also jetzt mit dem Metalcore gibt es tatsächlich, was das Design angeht, eher weniger Verwandtschaft, aber im Hardcore hat man das viel. Im Hardcore hat man sehr viel Verwandtschaft mit dem Hip-Hop. Da braucht man sich jetzt auch mal musikalisch solche Sachen angucken wie Kantan 777 haben was zusammen mit Rafiction gemacht, also Hip-Hop und wirklich purer Hardcore zusammen. Und da hat man halt häufig diesen, im normalen Hardcore, diesen Graffiti-Stil. Das ist da gang und gäbe, und auch dieser Kleidungsstil hat sich ja daran angepasst. Also da findet man tatsächlich mehr Übergangspunkte als jetzt beim Metalcore. Beim Metalcore ist halt, ist fast schon was Eigenes, würde ich sagen. Mhm. Kann ja mal gucken, ob ich irgendwas aus dem Hardcore finde, was gut passen würde.
Ich habe mir jetzt mal ein paar Sachen von Hatebreed aufgeschlagen. Das sieht aber doch schon sehr Metalcore-mäßig aus, so düster.
Ja, genau. Also Hatebreed, ich würde Hatebreed ja auch nicht direkt als richtigen Metalcore bezeichnen. Es ist halt irgendwie schwer einzuordnen. Es ist Hardcore mit drin, es ist aber auch viel Groove-Metal mit drin, würde ich sagen.
Okay, nee, ich wollte jetzt, ich hatte gehofft, also aus der Hardcore-Richtung was da zu erwischen, aber...
Moment, da habe ich gleich was. Das schicke ich dir gleich mal. Von Cold Hard Truth. Wenn ich es finde. Ah ja, hier ist es. Ich schick's dir gleich rüber. Da erkennt man unglaublich stark diese Hardcore-Referenzen, würde ich fast schon sagen. Durch diese Graffiti-Schrift eben und dieses leichte Gangster-Setting, möchte ich mal behaupten.
Ah, okay. Verstehe.
Das ist halt schon sehr, 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 sehr Hip-Hop-lastig angehaucht.
Obwohl es auch von diesem Leser, also von diesem, der rote Schriftzug da oben, da finde ich wiederum, da sieht schon so ein bisschen so, weiß ich, ja, 70er, 80er Jahre so, einfach so reingeklatscht, draufgeklatscht, ja, genau, aus. Da ist gar nicht so viel Mühe gegeben, dass das mit dem Bild irgendwie verwischt. Das sieht so ein bisschen.
Nö, das ist einfach deren Schriftzug draufgeklatscht, könnte man sagen.
Ja, bewusst so ein bisschen einfach nur, dass, ja, weil man sieht das ja, dass das nicht zum Bild gehört und dass das wirklich, ja, weiß nicht, wieso, weiß nicht, ich stelle mir das so vor wie 80er Jahre Filmen, wo einfach nochmal auf dem Film einfach nochmal irgendwie ein Logo drauf geschnitten wurde oder so.
Sowas wie The Warriors oder was weiß ich, Straßen in Flammen oder sowas, wo halt einfach irgendwie, das muss cool aussehen und der Schriftzug muss total verschnörkelt sein und dann einfach aufs Bild gelegt.
Apropos verschnörkelt, wo wir gerade bei verschnörkelt sind und Death Metal vielleicht,
ja.
Da gibt es ja teilweise wirklich, da gibt es ja schon Memes drüber, dass manche Death Metal Logos wirklich nur noch als Gebüsch zu erkennen sind, man kann halt gar nichts mehr lesen.
Tatsächlich, das hat sich so bei den Memes durchgesetzt, aber ich würde es nicht mal direkt bei dem Death Metal mit einordnen. Der Death Metal hat teilweise sogar noch, der normale Death Metal jedenfalls, hat noch relativ moderate Logos. Cannibal Corpse, Death, was könnte ich noch nennen? Selbst Aborted sind noch vergleichsweise gut zu lesen. Das Krasse, wo es wirklich so in diese krasse Richtung geht, hast du im Deathcore. Im Deathcore hast du, kannst du nicht lesen. Ist einfach wie aufgeplatzt. Und im Black Metal. Im Black Metal hast du halt diese Äste. Also da brauche ich jetzt so... Moment, ich suche mal was von Dark Throne.
So ein passendes Beispiel, genau.
Dark Throne ist, was den Schriftzug angeht, einfach das absolute Nonplusultra, was das angeht, jedenfalls was so dieses Klassische ist. Das ist allerdings tatsächlich sogar noch halbwegs gut zu lesen, wenn man sich ein bisschen anstrengt. Also da gibt es tatsächlich sogar noch schlimmere von irgendwelchen Underground-Bands, weil umso unleserlicher, umso mehr true.
Das ist das reine Logo jetzt, ja. Es ist schon schwer zu lesen.
Ja.
Und wenn man sich das noch auf dem Hintergrund vorstellt, wo noch, weiß ich nicht, eine Art Bild ist, da hast du natürlich keine Chance.
Ja. Ja, das ist halt das Gute, dass Dark Throne häufig einfach nur Dunkles gemacht haben. Also auf dem einen Transylvanian Hunger ist ein Typ drauf mit Corpse Paint, der schreit. Und das komplette Restliche ist halt düster. Und da kann man das Logo halt, hebt sich halt gut von ab. Kann man noch halbwegs lesen.
Ja. Ja, interessant, aber man hat ja eigentlich kaum noch einen Wiedererkennungswert. Oder der Wiedererkennungswert vielleicht schon, aber du kannst es ja nicht lesen.
Du kannst es halt nicht richtig lesen. Es geht halt wirklich nur noch darum, so brutal wie möglich auszusehen. Dieses Logo soll die Musik sowas von transportieren. Und wenn deine Musik eben aus 200 BPM 16. Geschrote auf dem Schlagzeug und auf der Gitarre besteht, dann ist das halt schon irgendwo passend.
Ja, verstehe. Soll die Musik halt zum Ausdruck bringen, ne?
Ja, genau.
Und zumindest in der wirklichen True-Black-Metal-Szene, sag ich mal, ist man ja auch gar nicht so kommerzgeil, dass man sagt, ey, wir müssen jetzt hier alles von uns kaufen und wir sind jetzt hier das und so. Das ist ja gar nicht alles so kommerziell gedacht, oder?
Nee, es ist tatsächlich eigentlich das Gegenteil davon. Es ist so antikommerziell fast schon so.
Genau.
Und
das würde ja auch in dem Logo widerspiegeln. Wir klatschen da ein Gebüsch hin, in Anführungszeichen.
Genau.
Und das machen andere auch. Und es ist auch gar nicht so wichtig, wie das Logo aussieht. Und die können auch alle gleich aussehen. Das ist in Ordnung. Hauptsache, ihr hört Black Metal. welche Band also ist egal oder so nach dem Motto.
Ich sag's mal so, im Black Metal ist das sowieso, jede Black Metal Band weiß, wenn ich Krach produziere, komme ich damit nie groß raus. Und das wollen diese Bands auch gar nicht. Und dementsprechend geht's bei ihrem Logo wirklich nur noch um Härte. Und so ein paar Stichpunkte für ein Black Metal Logo sind halt, du darfst es nicht lesen können. Es muss wirklich total ausgefranst an jeder Ecke sein und du musst mindestens ein umgedrehtes Kreuz reinpacken.
Genau. Also orientierst du dich dann auch quasi an den Genre, die Musiker machen? Gut, die werden wahrscheinlich auch ein paar Sachen bringen, die sie irgendwo sehen wollen, wenn du jetzt für die was zeichnest.
Ja, genau. Also Broken Skull, das ist halt so das, was ich als letztes gemacht habe, abgesehen von dem für Shorty Media, dem neuen Logo. Das von Broken Skull war halt, die hatten eine Idee und die wollten sie umgesetzt haben und haben mir dann halt auch erklärt, woher diese Idee kommt, und ich fand die Idee auch sehr geil und deswegen habe ich die halt so umgesetzt. Und ich denke, das transportiert schon gut deren Musik. Also es geht immer darum, dass die Musik eben gut nach außen transportiert wird und dass man sich, wenn man sowas designt und wenn man sowas auch machen will, eben auch daran orientiert, was die Künstler überhaupt für Musik machen. Ich könnte bei Broken Skull nie ein Black Metal Logo draufklatschen, das sage ich einfach mal so. Das würde nicht gehen.
Das würde auch falsche Erwartungen wecken, ne? Bei genau. Leuten, die Black Metal hören und bei den Leuten, ja, die es nicht hören. Ne?
Ja, genau.
Kann man so nicht machen, ja. Nee.
Andererseits, die Gasmaskenbraut würde natürlich zu einem alten Thrash-Metal-Album eventuell passen, ne?
Irgendwo schon so ein bisschen, ja.
Gasmaskenbraut, wo bist du denn jetzt gelandet?
Na, bei ihm auf der Seite, bei dem Logo.
Ach so, ja. Ja, das könnte man machen, ja. Aber Thrash-Metal könntest du mit der Art von... Na doch, ja, doch.
Ja, dieses Comichafte kann man relativ kann man gut machen. Im Thrash-Metal benutzen, ja. Also... Das wäre möglich. Mhm. Aber... Ich persönlich versuche diesem Comichaften gar nicht mal irgendwie so einen musikalischen Stil aufzudrücken, weil ich finde, man kann ihn halt für vieles benutzen. Und auch ein comichaftes Bild, also was wirklich sehr comichaft ist, wie meine Zeichnungen es eben oder meine Arbeiten eben sind, kann eben auch was aussagen. Und das fand ich eben damals, da komme ich wieder auf Watchmen zurück. Dieses Comic war halt wirklich, wie 50er Jahre Comics gemalt sind. Also grelle Farben, Stärke, Outlines, und trotzdem hat es halt so eine tiefgründige Story transportiert, und das ist so ein kleiner Kontrast, und den finde ich eigentlich immer ganz cool.
Ich habe hier mal ein Cover von Watchmen, Watchmen, die Wächter, ist das richtig?
Das ist der Film, warte mal kurz, ich suche dir mal.
Ja. Filmcover sind fast so wie Musikcovers, ne?
Ah, hier ist ein, ja, Filmcovers sind, klar, hast du auch nach verschiedenen Genres. Also Actionfilme wirst du immer eine Explosion haben und einen Helden, der sich, der da gar nicht hinguckt und zur Kamera läuft.
Okay.
Da wäre jetzt eins von Watchmen.
Das ist der Comic.
Genau.
Auch das, der Schatten halt interessant, dass der, das halt, sehe ich auch bei deinen Covers. Ist mir das aufgefallen, dass der Schatten halt immer so Kontrast ist, dass es halt blankes Schwarz ist immer.
Ja, es ist halt sehr kontrastreich, dadurch wirken die Farben, die auf der anderen Seite des Schattens sind, aber umso kräftiger.
Ja, stimmt. Ich pack das hier mal bei uns ins Workflow, Martin, damit du nicht so viel suchen musst. Er wird sich freuen.
Ach du gute Neune, die Linkliste wird ja immer länger.
Sehr gut. Ey, ich könnte noch viel mehr reinstellen, wenn ihr wollt. Ich habe mir so viele rausgesucht.
Ja, wenn du noch ein Beispiel hast, immer gerne.
Ja, für einen Gore-Grind habe ich ein ganz krasses, und zwar von Carcass. Von ihrem zweiten Album, Symphonies of Sickness.
Mensch.
Oder war das das erste?
Symphonies ist interessant, weil der Begriff Symphonies of Sickness ist mir bekannt, der kommt, oder die haben in Hannover mal so einen Metal-Disco-Abend, haben die so benannt. Martin, weißt du, ob das damit was zu tun hat? Wahrscheinlich, oder?
Meines Wissens hängt das damit direkt zusammen.
Hängt zusammen, sagst du?
Hängt zusammen. Das haben die nicht zum Spaß so genannt.
Ah, cool.
Veranstaltung.
Na, Carcass sind im Grunde eine große Nummer, was diese Grindbands jetzt angeht. Und hier sieht man halt der pure Grindcore war ja sozialkritisch. Und der Gore-Grind oder Death-Grind ist es halt gar nicht mehr. Das ist halt wirklich nur noch... Da geht's um Ausweiden und um medizinische Instrumente, die in Menschen reingebohrt werden. Und genauso sieht halt das Cover auch aus. Das ist jetzt wirklich eine Collage wie von einem Fünfjährigen, nur mit Leichenteilen.
Ja gut, auch das komische Gesicht da mit den Zähnen.
Fünfjährige ohne Internetsperre.
Es ist hart an der Grenze zwischen extrem verstörend und zum Totlachen, ne?
Ja.
Aber das ist das Grindcore,
ja. Ja, es ist wirklich Grind.
Auf jeden Fall. Ich habe mir mal, was man so kennt, noch so klassische Volksmusik-Covers, ne? Die sehen alle gleich aus. Ne? Gut, sagen vielleicht diejenigen über Metal auch, aber du hast halt immer irgendwie eine Wiese in den Alpen und da stehen halt die Musiker mit dem Akkordeon davor. Ne? Das ist immer das Gleiche.
Nicht immer ein Akkordeon, die Amigos stehen auch mit Gitarre davor.
Ja, mit einer E-Gitarre, ja.
Die ohne Kabel drin. Ja. So treten die auch auf.
So treten die auf, ja.
Ich finde, das kann man am Metal einfach auch mal bewundernd sagen. Der Metal ist halt divers, was die verschiedenen Albencover angeht. Und du hast da immer was Neues, weil umso unterschiedlicher, umso mehr es sich von der Masse absetzt, umso mehr ziehst du halt die Zuhörerschaft an, umso mehr gucken die sich das an und bleiben da am Regal stehen. Und das ist halt, deswegen ist der Metal halt immer noch so ein bisschen, für einen Designer würde ich sagen, ist es wieder Schlaraffenland. Weil man sich im Grunde in alle Richtungen austoben kann.
Also ja. Mir zumindest kann jetzt keiner verkaufen, dass das Master of Puppets Album genauso aussieht, wie das eben von Carcass. Das kann mir keiner erklären, dass
genau,
es gleich aussieht.
Genau, das ist halt alles unterschiedlich. Ja.
Gibt es denn gewisse Genres, wo du sagst, da zeichne ich was und oder da erstelle ich Logos, Covers, wie auch immer und es gibt Bereiche, das mache ich nicht, weil möchte ich nicht, kann ich nicht, oder bin ich nicht so gut drin? Oder bist du da für alles offen?
Also was dieses Normale, also was eben den Metal angeht, die meisten Subgenres würde ich da tatsächlich bedienen. Also ich glaube nicht, dass ich tatsächlich den Anforderungen von einem Black-Metal-Musiker entsprechen würde. Dafür bin ich halt einfach nicht tief genug in der Szene. Die wollen halt ganz bestimmte Sachen und da würde ich halt nicht direkt drauf kommen. Also ich habe ja nun mal, ich höre nun mal quer durch die Bank weg fast alles. Das reicht. Hardcore, Metalcore, Heavy Metal, Power Metal, Thrash Metal, Death Metal und so weiter und so fort. Und dementsprechend habe ich mir halt, ich mag diese Genres alle und ich mag die Cover aus diesen ganzen Genres halt wirklich gerne und deswegen würde ich auch tatsächlich in diesen Richtungen alles designen. Aber ich könnte jetzt kein Volksmusikcover entwerfen, auch wenn ich wüsste, dass das zwei Typen auf einer Wiese sind. Oder ein Popmusikcover, in dem ich einfach nur den Künstler abfotografieren müsste und auf einen schwarzen Hintergrund setzen müsste, damit er mich wie Matthias Schweighöfer auf seinem neuen Album ganz verstörend aus dem Ladenregal anguckt.
Ja, das macht der Fotograf wahrscheinlich fast noch selbst, ne? Da ist fast kein Grafiker mehr zugange, nehme ich an, ne?
Nee, das ist halt sowieso alles getaktet. Die sind bei riesengroßen Major-Labels und die sagen denen schon, was sich gut verkauft und solche. Es ist halt gerade im Trend, es verkauft sich halt gut.
Ja Mensch, jetzt brauchen wir nur noch ein Two Dogs One Head Logo von Calvin.
Ey Leute, das kann ich euch machen, das ist kein Problem.
Das ist ja ein Traum, ey. Das habe ich damals gemacht.
Genau.
Ich glaube, ich habe nicht mal Photoshop benutzt, sondern nur Paint. Paint,
dafür ist der Farbverlauf aber auch Word. Sehr gut geworden.
Genau, den Farbverlauf kriegst du mit Word hin. Da gibt's
ne? Kollaboration zu Word und
Paint. Naja, du machst mit Paint wählst du die Schrift aus, dann kannst du die Farbe inklusive Verlauf sogar auswählen. Sogar diesen schwarzen Rand konnte ich damit darstellen. Dann habe ich einen Screenshot gemacht, das in Paint importiert. Da einen Hut reingezeichnet. Fertig.
Siehst du, was ich vorhin gesagt habe, man muss nicht wissen, wie man es macht, man muss wissen, wo man es findet, wie man das machen kann.
Ja, ja. Letztendlich entscheidet auch die Kreativität, ne? Ob es am Ende gut aussieht oder nicht. Ne? Also die Idee muss schon irgendwie da sein, ne?
Also da könnt ihr tatsächlich einen Arbeitsauftrag rauskristallisieren, weil wir suchen halt was irgendwie mit dem Namen zu tun hat, wo irgendwie was mit dem Hut und den Hunden und keine Ahnung, aber auch trotzdem irgendwie dieses, da ist Musik im Spiel und das ist ein Podcast, das weiß ich nicht, der Klassiker wäre, da müsste ein Mikrofon rein oder so.
Irgendwie. Ja, das ist so typisch,
ja. Und dann muss alles noch gut lesbar sein und es muss viel weiß sein, dass man hinterher durchsichtig machen kann für ein Pro7-Logo.
Oh, ja, klar. Das ist ja, das ist kein Problem. Das ich
wäre so die Herausforderung. Das wäre so die Herausforderung.
Ach, das Ganze transparent zu machen, ist gar nicht mal so eine Herausforderung, weil ich sowieso alles zuerst, was ich so als freistellendes Logo haben möchte, wie bei dem Logo von Shorty Media, sieht man das gerade ganz gut. Da ich habe gewusst, der benutzt das sicherlich auch noch für andere Sachen als nur für sein Profilbild. Und dementsprechend habe ich den Hintergrund halt gleich transparent gemacht, ohne dass ich da wirklich was Weißes hintergefügt habe. Und wie gesagt, ich mache euch das gerne. Ich mache das auch, das geht jetzt mal an die Bands raus, die sich tatsächlich dafür interessieren, dass ich das mache. Ich mache das auch gerne kostenlos, weil der Untergrund sollte sich ja unterstützen. Und es ist halt meine Passion. Es könnte ein bisschen länger dauern, weil ich halt auch noch andere Sachen zu tun habe. Ich mache sowas gerne. Und für euch mache ich das dann natürlich auch, wenn ihr das wollt.
Ich habe gerade mal das, die Seite mal von dem Shorty mal aufgerufen. Das kann man ja ruhig mal machen. Und quasi das Gesicht von dem Shorty, das hast du auch anhand von einem Bild abgemalt, oder wie?
Ganz genau, er hat mir ein Bild rüber geschickt. Genau. Nimm das als Vorlage und dann habe ich das halt gemalt.
So geil. Ich kenne den Shorty und passt wie Arsch auf Eimer.
Ja, ne? Ja. Auf jeden Fall, cool.
Nicht schlecht.
Ja, wie gesagt, also für euch mache ich, dann werde ich die Tage vielleicht ein paar Zeichnungen machen und euch mal schicken. So grobe Sachen vorweg. Und wenn irgendeine Band Lust hat, dass ich denen mal was gestalte, tretet an mich heran. Ich weiß noch nicht, wann ich schaffe und wie lange das dauert. Aber ich mache das. Wenn ich sage, ich mache das, dann mache ich das.
Genau, erstmal anschreiben und dann mal abklopfen.
Ja, ja. Genau. Erstmal fragen, ob ich mir die Idee... Ich mache natürlich nicht alles, aber ich würde mir halt die Idee anhören und wenn ich die Idee geil finde und ich auch denke, die kann ich gut umsetzen, dann würde ich das sehr gerne machen, sowas. Und das mit dem Two Dogs One Head Logo, das klingt witzig, das kann ich mir gut vorstellen.
Sehr gut. Ja. Okay. Ich bin gespannt.
Wenn wir den nächsten neues Logo haben, dann haben wir das Kelvin zu verdanken.
Dann haben wir ein anständiges Logo, bevor wir eine anständige Gitarre im Intro haben.
Ach, meine Frist ist abgelaufen, ne?
Ja, du hast gesagt, dieses Jahr bezog sich auf 2017.
Was denn, wenn du dich auf 2016 bezogen hattest, war alles gut.
Ja, haben wir noch was vergessen? Was ist denn dein Lieblingscover, Albumcover? Wo gibt's viel zu entdecken?
Boah. Alter, ja, da fragst du mich was. Also ich würde nicht mal sagen, viel zu entdecken, aber ich habe halt so aus jedem Genre so eins, was ich, ich schick mal jetzt mein Liebstes aus dem Metalcore-Genre raus, weil ich das auch tatsächlich sehr häufig höre, dieses Album, weil ich das Album auch sehr geil finde und ich finde, dass es sehr gut geworden ist, das Cover. Weil es eben auch so schlicht ist und extrem kontrastreich. Und das ist Irie von Parkway Drive. Und ja, schwer zu sagen, was ich jetzt so... Also aus dem Thrash-Metal-Bereich ist es ganz definitiv Master of Puppets. Das Bild ist einfach ein Meisterwerk. Und das sagt so viel aus mit diesem Soldatenhelm, der da runterhängt. Oder die Fäden, die zu den Grabsteinen gezogen sind. Das ist halt da mein Lieblings-Album-Cover. Aus dem normalen Heavy-Metal habe ich da, würde ich sagen... Iron Maiden Power Slave, weil da kann man auch wirklich eine Menge entdecken.
Power Slave, war das die Pyramide?
Das war die Pyramide, genau. Und das ist halt auch so detailreich gemacht.
Wie war das denn bei, wir hatten letztens ja auch Peter Grusel und die Unheimlichen im Podcast, die da auch immer gerne ein bisschen Witz in ihre Covers reinbringen. Ich versuche gerade das Albumcover zu finden, weil das war auch so ein Cover, wo du wirklich laufend Sachen so entdeckst irgendwie.
Also ich hätte die CD hier rumliegen, ich könnte die in die Kamera halten.
Ach, du hast die da sogar? Kennst du
die? Ja, ich hab die da. Ja, also ich hab die mal von Kai gekriegt. Von
KKR
Records. Hier auch nochmal vielen lieben Dank an dich, Kai. Und ich höre die CD auch ganz gerne so mal, weil es halt auch der Name, man würde halt nie vermuten, dass es Death Metal ist.
Um was es sich da dreht, ja. Wir hatten da mal ein Bild hier, als wir die in der Sendung hatten, das weiß ich noch, aber das muss verschollen sein.
Ich räume mal kurz raus, ich glaube, dann finde ich.
Ich hab's schon gefunden, wo soll ich's denn hinschreiben? Ich pack's unten in die Linkliste mit rein.
Ja, pack's mal mit rein.
In die Massive, die unterste ist es, über Shorty Media.
Ja. Ah, ich hab's hier auch.
Ah,
genau, dieses.
Kompliziert.
Wo so unglaublich viel drauf ist.
Genau, ich hab's jetzt auch mal im Stream mal mit drin. Ja, die echt gute Figuren. Also das ist auch so, da hätte ich mir auch vorstellen können, das hättest du auch machen können, so in der Richtung.
Klar, also es ist schon unglaublich detailreich, das muss man sagen. Es sind auch scheinbar Ölfarben, wenn ich das richtig sehe, aber so an sich gefällt mir der Stil halt auch sehr gut. Also, das ist schon ganz cool.
Obwohl der Hintergrund vielleicht hätte nicht ganz schwarz sein müssen, hätte man vielleicht noch eine andere Farbe wählen können, wäre vielleicht auch cool gewesen.
Ja, aber dadurch sticht halt dieses Monsterkabinett halt sehr stark heraus.
Auf jeden Fall Monsterkabinett, ja, das ist ein gutes Wort dafür.
Ja.
Ist das da hinten der Papst als Monster? Was ist es denn sonst, Carsten, wenn der Papst kein Monster ist?
Ja, den Papst sehe ich rechts und da drüber ist Chewbacca und daneben ist Bert von Ernie und Bert.
Ist echt gut, also wirklich.
Ja. Ja, kann man jede Menge entdecken.
Passt vor allem wieder ne, voll zum Thema, ne?
Ja.
Ja, sehr gut. Jo. Beim Death Metal hast du da ein Lieblingscover?
Schwer zu sagen. Im Death Metal finde ich so geil, dass du wirklich viel von diesem, du hast halt dieses Überladene. Das ist halt in jedem Death Metal Cover gleich, aber eins sticht halt hervor und das ist eigentlich nicht mal Death Metal, das ist mehr Death Grind, beziehungsweise auch mit so leichten Hardcore-Elementen und das ist von Dying Fetus Reign Supreme, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja, genau. Moment, ich such's mal raus. Weil das ist halt sehr cool, weil es halt auch irgendwie, es ist düster, aber es ist gleichzeitig brutal und es hat außerdem noch einen sehr schönen Stil. Wenn man sich das Ganze mal, Moment, ich schick's rein. Also noch wird's wahrscheinlich nicht zu sehen sein, aber es ist halt so ein Mann mit Kapuze, der auf so einem Thron sitzt und so einem Skelettthron und dahinter türmen halt so M16s auf und das passt halt zum Thema, dass das Ganze eben auch so ein bisschen, ja, ein bisschen so, ja, wie gesagt, auch sozialkritisch eben gehalten ist und darüber eben der fette Dying Fetus Schriftzug statt diesem verschnörkelten Logo, was sie sonst haben, das passt einfach wie die Faust aufs Auge.
Ja, auch die Schriftart sieht so ein bisschen aus wie bei Walking Dead.
Ja, genau.
Ja, könnte halt auch, also wirklich ja, so verwandt mit weiß nicht, Horrorfilmen, Covers, ne, das ist sehr ähnlich, ne? Könnte auch ein Film sein, ne?
Ja, genau. Und jetzt werde ich nochmal, Moment, ich suche da gerade nochmal was raus, was dazu gut passen würde. Was man viel hat, bei egal in welchem Medium man sich jetzt gerade bewegt, und das ist halt sowas, da kann man nicht drüber hinwegsehen, wenn man das einmal weiß, deswegen wer sich die Illusion nicht zerstört lassen will, der hält sich jetzt mal die Ohren zu. Und zwar gibt es in jedem Medium eine Technik, die wird halt fast immer angewendet, wenn es darum geht, irgendwas ganz besonders hervorzuheben. Und das ist, sei es bei Filmcovern, bei Musik, bei Videospielen, ist, dass man Orange auf einer Seite hat, also eine warme Farbe, und auf der anderen Seite eben blau oder generell eine kühle Farbe. Dadurch verschmilzt das Ganze so sehr und sticht halt unglaublich heraus. Da gibt es zig Cover. Avatar, das Filmcover. Hier habe ich gerade ein schönes von Devil May Cry. Da sieht man das auch unglaublich stark und darüber, das ist halt so ein ganz banaler und typischer Designer-Trick, der auch immer wieder Anwendung findet, aber der es auch gerade echt gut aussehend macht.
Ja, sticht extrem heraus, ne? Das ist auch wieder so ein bisschen diese bunte Mischung, ne? Das, die ins Auge sticht.
Welches Cover da so ein bisschen in die Richtung geht, ist zwar nicht direkt mit Orange, aber auch mit einer warmen Farbe einmal und einer kalten Farbe, ist von In Flames Battles. Das schicke ich auch mal schnell rein. Das ist das neueste von denen. Da sieht man es auch sehr stark. Das ist halt ein Blickfang und dadurch wird es halt umso mehr noch gekauft.
Interessant, hier ist auch gar nicht mehr der Jesterhead irgendwie zu sehen.
Nur noch da so ein kleines bisschen auf dem
Schädel
drauf.
Das Symbol, ja, auf jeden Fall. Ja. Deswegen, ich hatte auch vorhin gefragt, da hast du auch, das hattest du auch beantwortet, dass es da auch Entwicklungen gibt oder manche Bands dann halt vorreiten, einen neuen Stil reinbringen und viele dann darauf aufbauen oder sich das dann durchsetzt. Gerade bei In Flames ist es halt auch mit dem Gitarrensound, habe ich schon öfters mal gesagt, dass man immer merkt, so wenn In Flames ein neues Album rausbringt, die nächsten 2 Jahre versuchen viele Metal-Bands den Gitarrensound auf das letzte In Flames-Album sozusagen nachzusetzen.
Die haben ja halt aber auch einfach nochmal einen genialen Sound, muss ich sagen. Also auf jedem Album sind diese Gitarren einfach der Wahnsinn bei In Flames.
Die haben zum Beispiel, die haben auch eine eigene, nach dem In Flames auf dem Clayman-Album benannte Mikrofontechnik, die wirklich einen Namen bekommen hat, die so genannt wird.
Ja, also die quasi zwei SM57 in 45 Grad Winkel zueinander. Wie sie es da so gemacht haben, das nennt man die Friedman-Technik. Und das kommt oder hat In Flames sozusagen. So, also man kennt es halt von dem In Flames-Album.
Nicht schlecht, das wusste ich das nicht. Also die sind halt, und man kann denen ja alles ankreiden, sie hätten sich zu sehr von ihrer originalen Musik wegbewegt, aber im Grunde ist es gute Musik und die Technik, die sie benutzen, ist halt einfach der Wahnsinn. Ich glaube, es gibt selten so gut produzierte Alben wie die von In Flames.
Ja, genau.
Ich habe Carsten in unsere Liste nochmal schnell ein Bild gepostet, in unsere Linkliste. Und zwar von uns die beiden Logos. Da sieht man nämlich auch, dass ich blau-orange gemischt
blau-orange,
habe.
Blau-orange, ja, genau.
Kannst du nochmal reinwerfen. Ja, das sieht man auf unserer Homepage. Ja, na, weil dieser Kontrast halt auch wirklich gut heraussticht. Also das, man kann halt das eine sehr gut von dem anderen unterscheiden. Du kannst es ja auch nochmal ganz kurz ins Bild reinhalten irgendwie.
Da müsste ich ja mal bei uns auf die Seite einfach mal gehen, ne? Dann würde man das sehen.
Genau, wir können auch mal Werbung für uns machen. Und zwar auf unserer Seite twodogsvonhead.de. Da landet man erstmal auf der Startseite. Da kann man sich dann entscheiden, ob man die Band sucht, den Podcast sucht oder gar den Ein Haus mit der Maus Podcast sucht. Diese drei Logos hat man da zur Auswahl. Und da kann man dann direkt draufklicken und entweder uns als Band buchen oder unseren Podcast hören, wo auch diese Folge hier wieder veröffentlicht wird. Oder zum Beispiel den Ein Haus mit der Maus Podcast. Ja.
Genau, ja. Wirklich orange-blau. Nee, sag mal, ja. Kevin, der Adrian Hermit, der hat geschrieben, was das denn so kosten würde. Kommt wahrscheinlich drauf an, ne? Wenn du so ein Cover machst. Oder, ja.
Das kommt drauf an, was er will. Also per se würde ich erstmal sagen, also müsste man sehen, wie viel Arbeit ich muss ich reinstecken. Also ich habe auch schon vieles halt wirklich umsonst gemacht, weil ich die Idee auch so gut fand. Und dementsprechend, er müsste sich mit mir auseinandersetzen, er soll mich über Sirsche Design anschreiben oder auch über meinen normalen Facebook-Account und dann lässt sich da sicherlich was regeln. Da kann man sicherlich mal gucken, was man da machen kann. Er sagt mir erstmal, was er haben will und dann gucken wir mal. Also teuer wird's nicht.
Du musst ja davon nicht leben. Noch nicht.
Nee, ich muss davon nicht leben und es ist halt wirklich ein pures Hobby und da finden wir schon eine Regelung. Also das ist bei mir nicht teuer. Das meiste mache ich ja sogar umsonst.
Ja, das wird sich vielleicht ändern, hoffe ich.
Das hoffe ich auch mal irgendwann.
Ja. Sehr gut. Ja, ich verlinke auch dich und deine Kanäle bei uns dann auf der Homepage zugehörig zu der Episode.
Sehr nett, danke.
So, irgendwas wollte ich... Ach so, ja, eigentlich noch, was noch ein ganz wichtiges Thema eigentlich. Wenn man jetzt so ein Cover gezeichnet hat, man hat das Bild als Datei so mehr oder weniger ja fertig. Jetzt will ich das aber auf einer CD haben. Jetzt muss das ja irgendwie auch ein bestimmtes Format haben. Die CD hat vielleicht sogar einen Rücken, eine Rückseite, genau. Oder noch ein Booklet. Kann man mit Photoshop oder mit verschiedenen Programmen, wie will das denn die Druckerei haben? Musst du das da in bestimmten Pixelverhältnissen und Größen und noch irgendwie skalieren? Wie funktioniert das?
Also ich habe das jetzt einmal für Broken Skull halt gemacht und auch wirklich nach den Presswerkvorgaben von ihrem Label und habe da im Grunde eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mehr oder weniger gehabt am PDF, wie ich da vorgehen muss, in was die das, was wollen. Zum Beispiel das normale Cover einmal als zweimal als JPEG, einmal in einem kleinen Format, einmal in einem großen für die Thumbnails. Und die normalen Sachen ist halt auch normalerweise üblich für das Drucken, dass die in PDFs sind. Also ganz einfach, 720p ist halt erstmal Minimum. 720p sollte es schon haben, wenn man damit irgendwas zeichnet, irgendwas macht und das Ganze dann als PDF und im Grunde gehört auch gar nicht mehr viel mehr dazu. Man muss im Grunde nur die Schnittvorgaben praktisch einhalten, weil immer ein kleines Stückchen abgeschnitten wird. Das ist halt auch so Standard und da muss man halt darauf achten, dass da trotzdem was ist, weil es könnte sein, dass da nicht alles von abgeschnitten wird, aber nicht zu viel ist, als dass wirklich was vom Bild fehlen würde.
Ja gut, dann wenn es ums Format geht, muss man ja wahrscheinlich eventuell was abschneiden. Das ist dann halt der Kompromiss, ne?
Genau.
Den man machen muss, ja.
Ja.
Aber hast du denn da im Photoshop irgendwie eine Vorlage oder ein Raster oder so, wo du das dann weiß nicht, reinschieben kannst? Oder baut man sich das dann selber anhand der Vorgaben, die man bekommt?
Also so eine direkte Vorlage habe ich da drinnen nicht. Oder ich habe vielleicht auch einfach nur immer zu schlecht geguckt. Ich habe mir dann irgendwann eine selbst gebastelt. Also so ein normales CD-Cover ist ja im normalen...
Hat ja ein festes Verhältnis, ne? Das ist ja kein Geheimnis,
nehme ich an. Von einem Jewel, also ein Jewel-Case ist ja immer, die Vorderseite bzw. das Booklet sind ja immer zwei gleich große Quadrate. Mhm. Und die muss man dann eben nur so zusammenfügen, dass man die Seiten passig anordnet, nicht, dass dann da irgendwas verrutscht. Das ist die größte Schwierigkeit, wenn man erstmal alles fertig hat.
Es kommt nicht an auf, weiß ich nicht, 1000 mal 1000 Pixel. Darauf kommt es nicht an. Es ist nur wichtig, dass du
erstmal
das
Seitenverhältnis... Nee, es kommt halt wirklich nur auf das Format an, auf das Seitenverhältnis, genau.
Ah, okay. Mhm. Kriegen die Jungs ein Booklet auch spendiert?
Ja, ich habe denen auch ein Booklet gemacht. Also ein Booklet und innen drin ist auch was, also ein Inlay. Die CD habe ich auch gemacht und das Back habe ich auch gemacht.
Das ist ja meistens, also natürlich das Frontcover ist natürlich sehr wichtig, das sticht ja ins Auge. Aber ansonsten bei einer CD, sowohl im Booklet als auch die CD selber, das hat ja, oder das ist ja immer in Anlehnung von dem Design auf dem Frontcover. Ne, das ist genau, ja immer irgendwie also, eine Abwandlung, Ausschnitte oder, also der Stil wird ja immer komplett durchgezogen, ne?
Ja, genau. Es ist halt immer was anderes, ob man jetzt wirklich nur ein Cover gestaltet, also ein, was wirklich nur so, was man vielleicht online hochlädt oder sowas, oder halt wirklich das komplette Artwork. Wenn man das komplette Artwork macht, dann muss man halt darauf bedacht sein, dass man alles in einem Stil hält. So ist zum Beispiel, wenn du das Booklet von Broken Skull dann aufklappen wirst, dass du das Cover auf der einen Seite hast und auf der anderen Seite geht dann im Grunde der Hintergrund mehr oder weniger weiter. Also das zieht sich halt sofort.
Ah, okay.
Und im Booklet selbst kann tatsächlich der Stil etwas abweichen, weil du ja diese Innenseite hast. Also es sollte nicht zu sehr aus dem Raster fallen, aber es kann eben auch ganz anders sein. Es kann zum Beispiel komplett schwarz-weiß sein. Also das tut dem ganzen Stil stilistisch ja keinen Abbruch, weil das Gesamtkonzept ja trotzdem noch stimmt.
Es könnte auch zu den Lyrics passen, die auf den entsprechenden Seiten stehen, oder?
Genau, also ich habe schon Bands erlebt, die haben tatsächlich zu jedem Text ein eigenes kleines Bildchen gemalt. Also das ist schon eine krasse Sache, da steckt auch jede Menge Arbeit hinter. Also.
Ja, bis es dann zu den ganz speziellen Sachen geht, wenn die CD schon aussieht wie eine Schallplatte oder so, ne? Sieht man
ja
auch öfter.
Ah ja, das ist natürlich nochmal ein bisschen schwieriger, ja.
Mhm. Gibt es zum Beispiel jetzt auch bei den neueren Blind Guardian Alben, dass sich das Artwork dann richtig aufhaltet, wie so diese alten Kinderlehrbücher, wenn man die Seite aufklappt, dass dann irgendwas 3D-mäßig nach oben rausspringt oder so. Das gibt's ja jetzt auch teilweise bei aufwendigen bei Guardian Limited Editions.
Hat eigentlich die Blind Guardian Alben nur die neueren der Philippe gemacht oder hat er das schon immer gemacht
für Blind Guardian? Nee, nur die neueren. Die älteren sind von jemand anders, aber frag mich jetzt bitte nicht von
wem. Aber man erkennt auch kaum ins oder erkennt man da einen Stilwechsel? Das ist doch schon sehr ähnlich, oder nicht?
Doch, finde ich schon, dass man das erkennt.
Doch, ja.
Also man sieht es schon ein bisschen, aber Blind Guardian haben ja immer ähnliche Themen. Also von daher, es bleibt ja thematisch gleich und eben diese kleinen Gimmicks, die viele Bands mit einbauen, das ist halt heute auch schon mal, damit zeigen die Bands mitunter einmal, wir haben Asche, dass wir sowas Extravagantes auch in Massenausführung produzieren lassen können. Also dass sich das trotzdem rentiert. Und zum anderen ist es halt irgendwie auch was, um die Fans zufriedenzustellen. Die Fans freuen sich natürlich umso mehr, wenn sie statt einer simplen Jewel-Case halt hier diese solche dünnen Plastikdinger halt hier mehr so ein
Buch bekommen, quasi fast schon, ja.
Ja, genau, von Behemoth jetzt hier zum Beispiel mal so ein Mediabook haben. Das ist halt natürlich weitaus eindrucksvoller als normales Jewel-Case und das macht halt wirklich viel her. Aber es ist halt meist wirklich...
Gerade für den Sammler, ne?
Genau, Sammlerstücke.
Ist aber auch Geschmackssache, also...
Ja.
Unpraktisch ist es ja dann doch irgendwo. Also wenn du einfach nur die CD halt irgendwo reinlegen willst, dann...
Also mir ist schon mal im Auto, weil ich das falsch hingelegt habe, ein Mediabook von Elfenschall Byrne ist mir schon mal zerknickt. Das war halt natürlich umso ärgerlicher, weil es ist nicht so standfest wie eine Jewel Case und eine Jewel Case kannst du austauschen.
Ja. Mhm. Ja.
Mhm. Ja. Ja, und so ein Mediabook oder so ein dickeres Digipack passt natürlich auch jetzt nicht ins herkömmliche CD-Regal, wenn das da mit festen Abmaßen...
Nee, also bei mir auch nicht. Ich stelle die ich als Mediabooks habe, die stelle ich immer auf den Schrank. Das ist halt weitaus einfacher, weil mein CD-Regal kriege ich die mal sowieso nicht rein.
Ja. Ja, wird das weniger mit den CDs? Und wenn das angenommen ist, würde weniger werden mit CDs, weil viel mehr gestreamt wird oder halt als MP3 gekauft wird und. Werden dann die Covers vielleicht sogar vernachlässigt? Also ein Cover wird es nämlich an mehr oder weniger immer geben, aber ist dann vielleicht weniger Aufmerksamkeit auf das Cover dann gerichtet?
Ist schwer zu sagen, weil ich zum einen sagen würde, dass man heute weitaus mehr, also es ist nicht wie damals, dass man wirklich das meiste über Schallplattenverkäufe oder sowas reinkriegt, sondern dass man eben durch Playlists oder sowas Aufmerksamkeit erreicht und eben durch gutes Marketing online. Aber auch selbst da braucht man halt ein gutes Cover, um sich gut zu präsentieren. Also wenn da jetzt wirklich was gezeichnet ist, was jetzt wirklich wie scheiße aussieht, dann ist das halt, das wird sich wahrscheinlich dann keiner anhören. Also man braucht immer noch wenigstens so einen kleinen Mindeststandard. Und auch mal, um darauf einzugehen, große Bands oder auch etablierte Bands werden nie aufhören, wirklich CDs rauszubringen, weil diese, schon alleine die Labels das nicht wollen. Sie wissen, dass sie durch den normalen CD-Verkauf vielleicht weniger generieren als durch die Online-Verkäufer. Aber der Markt, der wirklich der richtige Markt, wenn du durch Saturn latschst, durch Mediamarkt, da einfach durch die CD-Abteilung zu stöbern, das regt unglaublich dazu an, sich diese Sachen zu Hause anzuhören, wenigstens über die Streaming-Portale. Deswegen wird dieser Markt auch nie aussterben. Also es wird nie wirklich komplett in die Richtung Streaming gehen, weil dafür ist der physische Handel einfach noch tatsächlich zu wichtig. Nicht mal wegen dem Verkauf, sondern einfach, weil er präsentiert. Es ist im Grunde heute mehr Werbung.
Ja, auch das Anfassen halt im Laden und ja, genau. Durchstöbern.
Und auch von mir persönlich gesagt, wenn ich mich entscheiden müsste, ob ich meine gesamte Musiksammlung digitalisiert haben möchte oder als physische Kopien, dann entscheide ich mich immer für die physischen, weil dann laufe ich öfters mal dran vorbei, gucke mir das ein oder andere Cover nochmal an, begutachte die CD, wie geil das doch alles gemacht ist und da kann meiner Meinung nach der Download-Bereich nie mithalten.
Ja, aber es ist weniger praktisch, ne? Wenn es im CD-Regal ist, bis es dann halt wirklich auch auf den Ohren landet, sind mehrere Schritte notwendig.
Ja, und es nimmt Platz weg.
Ja. Ja. Ja, Platz ist ein interessantes Thema. Also ich bin ja gerade bei mir im Umräumen, deswegen ist das Regal hinter mir so ein bisschen leer.
Ah, ich sehe das nicht viel, du siehst so unglaublich verschwommen aus.
Also, ja, das habe ich erklärt, wegen den zwei Webcams.
Ja, ich weiß.
Und ich habe wirklich viele CDs, wo ich weiß, dass ich die nicht mehr in den CD-Player schmeiße. Die sind jetzt im Umzugskarton gelandet und die landen jetzt erstmal im Keller. Die werden noch nicht weggeschmissen, aber die kommen in den Keller, ne? Weil nimmt Platz weg. Genau deswegen.
Ja, ich kenne das Problem. Mir geht mittlerweile auch der Platz aus. Selbst bei dem Schrank, wo die Mediabooks stehen, habe ich jetzt kaum mehr Platz drauf, weil das sind einfach zu viele und klar, es sind eine Menge Fehlkäufe dabei und dann kommt man zwangsläufig irgendwann an den Punkt, an dem man ausmistet. Man braucht sie ja nicht verkaufen, aber man stellt sie halt aus dem Blickwinkel raus.
Hm. Ja. Ja, das mag ich an den Digitalen eigentlich doch ganz gerne.
Ja, klar, man hat es halt
schön
schnell,
natürlich, ne? Wenn es dann doch, wenn man das Digitale hat, wenn da halt irgendwo auch das Albumcover noch irgendwo noch mit drin ist, dass man halt trotzdem noch diese optische Erfahrung immer noch mitnehmen kann, ne?
Ja. Also mein iTunes ist voll mit Albumcover. Teilweise gibt es ja auch schon mittlerweile Verkäufe mit digitalem Booklet.
Ja, das gibt's tatsächlich häufig, weil es ist ja natürlich schön, du hast die Songtexte da drin und du hast halt noch was zum Angucken, selbst wenn es nur digital ist, ne?
Hast du dich damit schon mal auseinandergesetzt? Was muss man dafür Aufwand betreiben, um überhaupt so ein digitales Booklet zu bedienen? Welches Format ist das?
Das ist in den meisten Fällen relativ einfach. Das ist meistens nur ein PDF oder halt in ein bestimmtes Programm eingebettete Bilddateien, die dann einfach hin und her gewechselt werden. Also okay. Das ist simpler, als das Ganze jetzt überhaupt zu drucken. Das ist meist ja nur ein PDF. Gerade wenn man das als Download dazu bekommt, hat man es immer als PDF.
Okay. Jo. Ich würde sagen, wir spielen nochmal Caught Up Again.
Oh,
nochmal,
ja.
Und dann kommen wir langsam zum Ende, nicht wahr? Wir müssen nicken. Sehr gut.
Ja.
Ich schieße los.
Nochmal einen spielen.
We'll be right back. so bitter on ice. Faith, the old religion you're so wrong. Hate, cruel, we will not sacrifice. Is frightening. Blood drops, seabed is turning red. Rush for no one to save out here. Your shame to save my family.
Haben wir schamlos nach dem Solo ausgefädelt. Das ist auch was.
Es ist aber ein sehr schönes Solo, muss man sagen. Hut ab vor Sean nochmal.
Hat er gut gespielt, auf jeden Fall.
Ja.
Ja, ich habe gerade über Twitter Bescheid bekommen, wir müssen jetzt Schluss machen, weil Vrind sendet jetzt live.
Ach, was, wann machen die? Ach, die machen auch live?
Ja, die Realitätsabgleich ist im Livestream. Ich habe den Link mal in die Kommentare gepackt, damit die Leute dann gleich weiterschalten können zur nächsten Sendung.
Ja, damit der Abend nicht langweilig wird.
Okay. Genau. Man kann ja nie genug Podcast hören, ne?
Das ist wohl wahr.
Also, mich interessiert jetzt von unseren Hörern, was denn auf ihrem Cover-Artwork so drauf wäre. Ne? Ob sie überhaupt schon eins haben. Ob sie ein Lieblingscover-Artwork haben, das könnt ihr gerne mal unter die Kommentare schreiben, bei uns auf der Homepage oder unter dem Video auf Facebook oder YouTube. Und ansonsten würde ich euch den Rat geben, setzt euch einfach mal, wenn ihr ein Cover-Artwork braucht, mit dem Kelvin auseinander. Die Links findet ihr dazu in den Shownotes, damit ihr mit ihm in Kontakt treten könnt.
Genau, einfach anschreiben und dann unterhalten wir uns mal darüber, was man machen könnte, was ihr für Ideen habt und ob ich das umsetzen könnte.
Na gut.
Jung, Carsten, hast du ein Schlusswort?
Als Schlusswort würde ich schon sagen, dass man mal gerne macht, mal aufs Cover wirklich mal achten sollte. Halt nicht nur die CD, weil das halt wirklich, jemand hat sich dabei was gedacht. Ja. Und es passt zur Produktion, hoffentlich. Und selbst wenn man nur digitale Medien hat, halt wird das Cover ja meistens ja halt doch mit angezeigt. Ne? Vielleicht mal genauer angucken, wenn ich jetzt das Beispiel von Peter Grusel nehme, wo du halt viele Sachen entdecken kannst, die zur Musik passen und die vielleicht sogar lustig sind, ja. Ja, mal mehr drauf achten. Also Musik ist ja auch visuell etwas.
Genau.
Nicht wahr?
So sieht's aus. Ja. Super. Dann besten Dank, liebe Hörerschaft, fürs Einschalten. Bleibt uns treu. Und dann sehen wir uns demnächst wieder zu irgendeinem Termin, den ich jetzt auch nicht nennen kann. Zu einer neuen Episode von Two Dogs.
One Head.
Aufgepasst.
Auf Videos sehen.
Auf Videos sehen.
Und der ist auch gut. Auf Videos sehen.
Nicht schlecht.
Kommt mit Tausend. In die Wortspielkiste.
Braucht ihr noch mehr? Bis Danzig, bis Baldrian.
Boah, jetzt hat der Benjamin Hotop eingeschalten. Passend zum Outro.
Jetzt, wo es zu Ende ist, ne, kann er das schöne Outro hören. Ist doch auch was fein.
Ja. Komm, während das Outro läuft, blende ich einfach nochmal unsere Webseite ein und scroll hier einfach so ein bisschen rum.
Oh ja.
Sind wir jetzt schon raus, oder?
Nö, also das Auto läuft noch. Also noch nur ganz. Hast du eigentlich schon mal unser neuestes Cover oder unser letztes Cover gesehen?
Das von, wie heißt der? Shattered Rams? War sie das? Enders Ram, natürlich. Das finde ich richtig geil, weil das hat auch... Ich würde mich auch gerne mal mit eurem Designer darüber unterhalten, weil das hat halt diesen klassischen, ursprünglichen Heavy-Metal-Charme, dass es halt so dieses Ölfarbene ist. Aber gleichzeitig ist es halt auch modern, dadurch, dass es halt so einfarbig ist und auch so unglaublich düster wirkt. Also ich finde, das ist auch bisher euer bestes Album. Also sowohl musikalisch als auch vom Cover her.
Ja, das hat der Felipe Machado gemacht, der die neuen Blind Guardian Sachen macht.
Ah, so.
Ja, das ist Columbiana, mit dem lässt sich schwer erzählen. Ah, schreibt.
Ah, schreibt da selten zurück.
Ja, und unser Kolumbianisch ist ein bisschen eingerostet.
Ein bisschen.
Naja, gut. Ich konnte da jetzt auch nicht mit dienen, also, aber auf jeden Fall ist es sehr geil geworden, das muss man sagen.
Ja, waren wir auch überrascht. Ja, gut. Sind wir durch für heute, wa?
Durch.
Dann stoppen wir mal die Aufnahme und sagen tschüss und bis zum nächsten Mal.
Abschalten. Auf Wiedersehen.